Moment, sorry.
Schön, auch schon da.
Auch noch bei diesem neuen Vietnamesen, der da aufgemacht hat. Der hat eine richtig geile Phobo, kann ich nur empfehlen.
Eine was? Du hast das vollkommen falsch betont.
Wieso? Phobo, diese Suppe.
Nee, das heißt nicht Phobo, Bo, sondern laut Duktus
Phobo.
Bo.
Okay, der Fa und der Herr macht hier einen auf Fa. Keton oder was?
Das hat damit gar nichts zu tun, das ist jetzt absolut unfair. Ich wollte dich nur auf die Phonetik aufmerksam machen.
Ja, ja, ist Zicke. Ja gut. Ich verstehe dich ja. Das ist wie bei Pa-Fa.
Nee, das ist nicht wie bei Pa-Fa. Das ist wie bei einem Fa-Lassen.
Ah. Oh, sorry, mein Telefon.
Alter, das wievielte Mal bist du hier? Telefone sind hier strikt.
Fa.
Boden.
Habe ich vergessen, sorry. Apropos vergessen, ja. Was machst du eigentlich Silvester?
Pff, jedes Jahr.
Fahr.
Du.
Herzlich willkommen bei
Fahr.
Te Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
Fahr.
Hang auf.
Oh, ich habe heute keinen Bock auf Kopfhörer. Oh, das ist aber auch immer hier so. So. Ist das besser so, Jana? So ja. Möchte ich reden, nicht anders.
Guck mal, du kannst mich jetzt anspucken, wenn du willst. Das erste Mal sitzen wir jetzt hier mit Spuckschutz.
Ja, wenn ich dich anspucken wollte, dann macht doch Spuckschutz keinen Sinn. Wir fangen doch schon wieder mit der ersten Schwachsinnigkeit an. So. Fumm. Ich finde, das ist, glaube ich, das Despektierlichste, was ein Mensch nur machen kann, jemand anderen anzuspucken.
Ja, ich glaub, auch andeuten schon. Ja, wirklich. Nee, stimmt. Also, respektloser geht's nicht. Du hast völlig recht.
Also das sind so die ich gucke manchmal auf YouTube so diese Best-of-Ausraster beim Fußball oder ähnlichen Sachen. Die schönsten Fouls dieser Welt. Und ich finde, anständige Blutgrätsche oder so ein leichtes Würgen, das geht noch in Ordnung. Aber wenn sich Spieler ins Gesicht spucken, das finde ich so, da hatten wir schon damals Holland-Deutschland.
Frank Rijkaard und Rudi Völler. Rijkaard hat Käthe ins Gesicht gerotzt.
Ja, nee, in die Haare. Von hinten in die Haare war es, glaube ich. Oder auch noch ins Gesicht. Hat er zweimal gespuckt? Ich weiß es nicht. Ist auch egal.
Es war widerlich.
Du, mir ist aufgefallen beim letzten Podcast mit Matteo. Ich hab mal versucht reinzuhören. Und ich war sehr schnell von mir selber gelangweilt, weil wir haben ein wahnsinnig langes Intro gemacht. Wahnsinnig lang.
Ja?
Ja, das war mir viel zu lang.
Ich habe gelesen, die Leute haben das gefeiert.
Ist das?
Ja, sage ich jetzt nicht, weil es eine Lüge ist, sondern ist so. Mhm. Man hört sich ja ungern selbst.
Boah, das würde ich jetzt nicht bestätigen können an der Stelle, aber
ja,
versuch's mal.
Dann machen wir es einfach das nächste Mal kürzer. Nee, wir haben ja auch Sachen zu besprechen gehabt. Also ich ziehe das ja nicht unnötig in die Länge.
Ich fand mich relativ unwitzig, muss ich echt sagen. Ja, das ist so verschrobene Selbstwahrnehmung.
Ja, gut.
Währenddessen dachte ich, boah, bist du ein lustiges Kerlchen.
Aber
Nee, ich. Und dann habe ich aber schon gedacht, bist echt drüber. Als ich es dann gehört habe, habe ich gedacht, du bist drüber. Wir haben einen Gast heute.
Ja, wir haben heute einen Gast, aber jetzt, also so schnell können wir auch noch nicht zum Gast kommen, Tim. Weil es gibt natürlich so ein, zwei Sachen, die wir besprechen und besprechen sollten, bevor der Gast da ist. Ja,
fürs Fernsehen mache ich mal kurz die Kopfhörer auf, das sieht professionell aus.
Für wen? Ach so, ja, wir haben Fernsehen heute. Es geht nämlich.
Übrigens eines der wenigen Formate, die ich wirklich schätze, auch wenn es eigentlich so ein Yellow Press-Format ist, Vox Prominent.
Ja?
Ja. Es ist natürlich dasselbe wie Exklusiv, Explosiv etc. Also da wird auch schon ganz gerne
mal die Frage. Explosiv und Exklusiv ist nun wirklich nicht das Gleiche.
Naja, aber du weißt, es ist ein Gossip-Magazin auf eine Art und Weise, aber eins, das ich sehr, sehr schätze, weil sie eigentlich immer auf einer sehr angenehmen Art und Weise berichten. Zumindest über mich. Deshalb haben wir einen exklusiven Einblick gewährt. Ich glaube, es sind die ersten Bilder wirklich aus dem richtigen Studio.
Ja, sind definitiv die ersten Bilder und das Ganze hat natürlich auch einen Grund. Wir werden oder Prominent wird ausgestrahlt nach der Weihnachtsfolge Kitchen Impossible.
Von der ich jetzt schon genervt.
Am 13. Dezember.
Ja.
Wir werden heute viel über Kitchen Impossible reden, Tim. Mm. Sag mal. Und viel über das Menü deines Lebens. Die Stimmung kocht. Jubi. Aber erstmal nehmen wir Bezug auf.
Holen wir doch noch Corona in diesen ganzen Reigen der tollen Themen rein.
Ex-Corona. Langsam bin ich auch genervt. Das Wort des Jahres für dich muss die Bam-Box sein oder das Wort Bam sein. Das ist die Box, die ihr gerade nach Hause in ganz Deutschland ausliefert und wenn man das auf Instagram und Co. verfolgt, dann muss das ein unglaublicher Erfolg sein.
Also, die Gastronomen deutschlandweit sind ja gerade gefordert, wirklich sich mit Dingen zu beschäftigen, was sonst nicht dem Alltag entsprechen würde. Mhm. Das heißt, wir müssen alternative Einkommensquellen generieren. Und unter anderem hilft dabei eine Versandbox, die viele Gastronomen in Deutschland, glaube ich, auch anbieten, wo sie eben, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann kommt halt der Berg zum Propheten. Mhm. Man kann sich die jeweiligen kulinarischen Genüsse nach Hause bestellen. Das machen wir in der Bollerei nicht anders und haben da innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, ein Produkt geschaffen, was auf ein gewisses Gefallen trifft. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich mit Hilfe meines Teams, dass wir gemeinsam da eben ein Produkt geschaffen haben, was vermeintlich von den Leuten sehr gutiert wird und versuchen jetzt gerade der Nachfrage Herr zu werden.
Konntest du damit rechnen? Also jetzt auch, dass dein Team, sag ich mal, vom Service am Gast perfekt umstellt auf Service am Versand?
Also das ist ja wirklich faszinierend zu sehen mit der Bollerei. Wir sind ja nicht nur ein sehr schöner Ort, wo man eben kulinarische Einkehr findet, sondern es ist die Mannschaft. Ich sage immer wieder, es sind die Mitarbeiter in der Konstellation, natürlich auch mit einem sehr guten Masterchef, also sprich mir vorne an, der mit einer gewissen Unvernunft und mit einer gewissen Energie an bestimmte Dinge sehr gerne rangeht und auch mal versucht, Unmögliches möglich zu machen. Einfach aus einer Bockigkeit heraus, weil ich finde immer, die Grenzen, an denen man scheitert, sollten seine eigenen sein und nicht diejenigen, die von außen gezogen werden. Und wir haben einen Lieferservice aufgebaut, die Bollerei to go und Abholservice. Das macht einen unfassbaren Spaß, ist aber wirtschaftlich sehr hart zu rechnen. Das heißt, du kannst in Hamburg zumindest à la carte Essen bestellen und wir liefern es dann, wenn es geht, heiß an der Haustür ab, so dass man dann eben ein bisschen von der Bollerei auch zu Hause hat. Darüber hinaus haben wir jetzt eine deutschlandweite Bambox gemacht. Dort sind, ich glaube, über 25 verschiedene Produkte drin.
Wahnsinn.
Für ein, in meinen Augen, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was aber eben eine gewisse Vorbereitungszeit bedarf und was man sich dann eben nach Hause bestellen kann, egal wo du wohnst in der Nation. Ob du nach München bestellst oder nach Berlin. International schaffen wir nicht. Also Schweiz, Österreich muss noch ein bisschen warten. Aber national liefern wir grenzenlos. Und dasselbe Team, was vor zwei Wochen noch normalen à la carte Service gemacht hat, die Leute begeistert hat mit, oder vor drei Wochen, mit schönen guten Tag, darf es noch ein bisschen mehr sein, hätten sie gern ein Gläschen Weißwein, ist es der Weißburgunder, der Grauburgunder, hat angefangen, einen Lieferservice aus dem Nichts aus dem Boden zu stampfen. Und der hat auch schon sehr gut funktioniert. Katastrophaler erster Abend, sensationeller zweiter Abend. Also erster Abend waren 2,5 Stunden Lieferzeit, zweiter Abend auf die Minute exakt geliefert. Also ja, wirklich brillant, irre. Parallel dazu haben wir noch diese Boxen entwickelt, die auch wiederum diesem Lebensgefühl der Bollerei so sehr entsprechen. Sie ist agil, sie ist bunt, sie ist fröhlich, sie ist bam, sie ist laut, aber sie ist auch irgendwie verlässlich in der Kulinarik. Das heißt, du hast ein bisschen Bolognese drin, also die legendäre Bollerei-Bolognese. Mhm. Du hast die Tartarsoße drin, du hast das Mozzarella, du hast einen Hauptgang drin, der sich regenerieren lässt. Du hast ein bisschen Dessert, du hast die Welt der Bollerei in der Box. Das ist sehr schön, die Welt der Bollerei in der Box. Und auch das funktioniert schon wieder. Und da ist eine Logistik dahinter. Du musst Verpackungsmaterial ranholen, du musst Gläser ranholen, du musst diese Gläser schützen, dass sie zerbrechen.
Ja, und ihr habt keine lange Testzeit gehabt.
Gar keine Testzeit eigentlich, also von 0 auf 100. Und das war auch die Stückzahl, die wir angeboten haben, nämlich 100 Boxen. Und die waren in relativ kurzer Zeit ausverkauft. Wir haben daraufhin die Stückzahl etwas angezogen und versuchen gerade der Nachfrage Herr zu werden. Das heißt, es ist keine künstliche Verknappung, aber wir kochen echt. Also wir kochen selber. Wenn du, ich komme gerade aus der Bollerei, da werden gerade Tomaten getrocknet, da wirst du irre. Ich glaube, das ist in Sizilien im Spätsommer nicht anders, wenn da die Tomaten auf die Dächer gelegt werden, um getrocknet zu werden. Mhm. Also wir sind da jetzt wirklich hart dabei. Durch die Menge, wir haben uns ein bisschen viel vorgenommen, durch die Menge der unterschiedlichen Produkte sind auch sehr viele Arbeitsschritte einzuhalten und das dann eben auf Vorbestellungen jede Woche in einer gehobenen Stückzahl an den Markt zu kriegen, ist eine Herausforderung, aber auch der werden wir gerade wieder sehr gerecht.
Und wie? Zwei Sachen noch, bevor wir zum Gast kommen. Bezug nehmend auf die letzte Sendung, du erinnerst dich an die DHL-Boten oder die Postboten, kam eine Mail von einem Boten, der namentlich nicht genannt werden möchte. Tim hat absolut recht, es geht gar nicht, dass der Bote das Paket unten abstellt und dann verschwindet. Die Regeln besagen ganz klar, dass jedes Paket nur übergeben werden darf, wenn man dem Empfänger gegenübersteht. Im Detail bedeutet dies, ich habe zu klingeln, danach meinen Arsch in den gewünschten Stock zu bewegen, das Paket auf den Boden zu stellen, mich 1,50 Meter zurückzubegeben und zu warten, bis der Empfänger das Paket angenommen hat. Erst dann darf ich den Empfang quittieren und verschwinden. Alles andere verstößt gegen die Vorschrift und wird bei einer Beschwerde natürlich angesprochen. Beste Grüße und gut, dass Tim das gesagt hat.
Ja, ich habe aber auch gesagt, dass ich Verständnis dafür habe, wie eben manchmal die Reaktion der Empfänger auf Lieferanten ist. Sie sind schlussendlich der Bote. Und manchmal kriegen die auch den Druck ab dafür, dass eine Lieferung länger gedauert hat, dass die verabredete Zeit nicht einzuhalten ist. Ich kann jetzt gerade ein Lied davon singen. Ich liefere Essen selber auf. Mhm. Und ich habe eine vermeintliche Fahrzeit, keine Ahnung, von der Bollerei bis Winterhude. Wenn aber auf einmal vor mir der Müllwagen ist oder wenn da jemand nicht richtig einparken kann oder irgendjemand hat sich entschieden, doch entgegengesetzte Einbahnstraße zu fahren oder Hamburgs Verkehrsplanung hat mir entschieden, ein neues Einbahnstraßensystem
mal ist
zu...
Mal ist gut.
Und auf einmal fährst du dreimal durchs Viertel, um überhaupt an das Haus ranzukommen und solche Dinge. Dann kann ich das schon verstehen, dass es auch mal zu Verzögerungen kommt und dann immer seine Wut gleich an den Boten auszulassen, ist, glaube ich, auch nicht angemessen.
Ja.
Vielleicht auch mal mit einem kleinen Trinkgeld zu versehen, weil wir nehmen das Paket immer nur an, machen eine Unterschrift und schicken den wieder weg, weil wir vermeintlich keine Beziehung zu ihm haben. Aber er kommt zu uns nach Hause, tut uns was Gutes. Also da darf man vielleicht auch ein bisschen freundlicher in Zukunft mal reagieren.
Da hast du
oder
recht.
Nicht nur zu Weihnachten auch mal einen kleinen Euro Trinkgeld haben.
Und zum Thema freundlicher reagieren, Tim, hier sind jetzt vier. Du hast ja gesagt, dass du mir zu Weihnachten, Ostern, Silvester und Geburtstag die nächsten 10 Jahre das neue Cover schenkst. Wir haben jetzt hier 4 Cover. Mhm. Die wir geshootet haben mit dir zusammen und dort ist jetzt eine klare Wahl getroffen worden von Menschen, die das zu bewerkstelligen haben. Das letzte Wort hast natürlich du.
Ich weiß.
Und zwar genau, zwar jetzt hier und heute darfst du das Cover bestimmen. Das ist es?
Ja.
Das ist lustig, es ist auch tatsächlich die Eins.
Ich finde, es entspricht unserer Beziehung am meisten. Für diejenigen, die es gerade nicht sehen können, können es ja in Zukunft im Internet sehen. Es ist ein bisschen das, was unsere Beziehung zum Ausdruck bringt. Du gehst mir manifest auf den Sack. Ich bin eigentlich in der Körpersprache jedem Gespräch verweigert. Ich gucke latent genervt nach oben rechts, was in der Tat auch wirklich unser erstes Foto war. Und du...
Sag's ruhig, ich guck zu dir nach oben.
Nee, guckst du eben nicht. Du hast einen leicht verpeilten Gesichtsausdruck, dass du,
hat er das echt
dass du mit der Situation nicht viel anzufangen weißt. Die anderen Entwürfe, hätte ich gesagt, okay, die kommen aus deiner Hand, wo du so ein bisschen schlau, so ein bisschen überlegen, so ein bisschen du Sympath, der Sympathieträger und nicht das Arschloch. da hast du schon massiv dran rumgeschraubt. Jetzt haben wir ein neues, wie heißt das?
Cover. Tim, vielen Dank.
Bitteschön, so, haben wir auch durch. Wollen wir heute nicht mal Menü des Tages?
Menü meines Lebens?
Ja, direkt machen.
Das machen wir, wenn der Gast da ist. Das machen wir mit dem Gast, Tim. Ich würde es sehr begrüßen, wenn du mich meine sehr gut vorbereitete Sendung heute auch so durchführen lässt und mir einfach vertraust, dass das schon alles klar geht. Schöne Grüße vom Hotel für Jahreszeiten.
Dankeschön.
Auch die machen mal wieder was Grandioses während Corona. Und zwar, die machen wieder alles neu und haben jetzt für den guten Zweck die Inneneinrichtung versteigert.
Ich weiß.
Hast du was gekauft?
Nee, ich wollte Samstag hingehen. Ich wollte mich am Weinkeller bedienen. Der Weinkeller wird temporär sozusagen kaltgelegt,
ausgelagert.
Und ich weiß nicht, ob die jetzt überhaupt noch Weine da haben, aber man kann gerade aus 40.000 Flaschen Wein eine kleine Selektion für einen schmalen
auch Möbel,
Kurs.
Auch Möbel.
Die waren zu schnell weg.
Du kennst das rote Samtsofa?
Ist weg.
600 Euro.
Es ist,
Gott,
ist
verdammt. 11.000 Euro haben sie eingenommen und spenden es natürlich, wie sie es gehört, an Hamburg Leuchtfeuer, glaube ich. Das für Jahreszeiten. Man muss es einfach lieben. Tim, der Gast für heute. Mhm. Pass auf.
Ich habe eine zarte Vermutung, aber mach mal.
Ja, er war Leistungssportler. Mhm. Genauer gesagt im Leichtathletikbereich.
Mhm.
Generell sagt er über sich, er ist eine echte Sportskanone. Er war nämlich auch in der American Football-Auswahl für das Team Deutschland.
Mhm.
Er ist Berliner Vizemeister im Dreisprung.
Mhm.
War im Berliner Sprintkader. Meine Fresse. Richtig sportliches Kerlchen.
Gewesen.
Hä? Du weißt doch noch. Weißt du schon?
Ja?
Obwohl, er wollte eigentlich Popstar werden.
Mhm. So benimmt er sich auch.
Was glaubst du, in welche Richtung? Popstar? Also, wer könnte sein Vorbild sein? Er hat hier eine Gruppe genannt.
Ich sag mal so, Cool J, Jay-Z, Beastie Boys, sowas in der Richtung.
Nee, ganz anders.
Oder Breakfast Club. Hier ist so,
Take That.
Ja, meine ich sowas. Oder sowas.
Take That,
ja. Boyband.
Er wurde nämlich bei einem MTV-Casting in Europa ins Finale gewählt und sagt von sich selbst, dass er immer berühmt werden wollte. Hm? Du kannst doch jetzt noch gar nicht wissen, wen ich meine.
Doch, natürlich.
An was erkennst du das?
Naja, wie viele sportliche Menschen oder ehemalig sportliche Menschen kennst du, die mal in der Boyband berühmt werden wollten?
Ich?
Ja.
Nur einen.
Ich kenn zwei.
Ja?
Ja.
Wer?
Okay. Einer war in der Boyband, Florian Wallberg.
Ach hier, Bed and Breakfast.
Bed and Breakfast und der jetzt kommt.
Sollen wir noch ein bisschen weitermachen?
Ja, mach ruhig.
Er sagt, seine Stärke ist es, Menschen zusammenzubringen.
Ja, sehe ich momentan ein bisschen anders, aber ja.
Oh, okay. Willst du da näher drauf eingehen?
Können wir gleich.
Ja?
Können wir gleich,
gut.
Ja.
Er ist Fashion Victim.
Mhm, offensichtlich.
Ja, er mag Streetwear.
Yep.
Er steht auf Style.
Yep.
Aber wenn man ihn kennt, das wundert mich jetzt auch, er sagt, er würde sich keine Diesel für 250 Euro kaufen.
Ja, weil er Kontakte hat.
Ah, okay. er beobachtet, sagt er gerne, was ist cool, wie komme ich an den besten Tisch, was ist das Verlangen der Menschen, um wichtig zu sein, was ja gerade in der Gastronomie mit Sicherheit gar nicht verkehrt ist, oder?
Ja, sehr gut, ist ein guter Gastgeber, ist er.
Was macht einen guten Gastgeber aus?
Gastgeberqualitäten.
Ja, sehr witzig.
Naja, die vermeintlich nicht ausgesprochenen Bedürfnisse des Gastes zu entdecken und zu erfüllen.
Im Privaten wie im Gastronomieraum?
Ja.
Mhm. Bist du ein guter Gastgeber?
Ich bin einer der Besten.
Weißt du, was du bist?
Ich glaube, ich bin wirklich einer der besten Gastgeber der Nation.
Ja.
Mit einem kleinen Makel, wenn Leute die Ansprüche an mich erheben, ein Gastgeber zu sein, verweigere ich mich manchmal.
Ja, das kann ich
bezeugen. Ich bin ein Wassermann. Ich mache alles gerne freiwillig, aber nicht unter Druck.
Was sie sagt. Und du bist großzügig.
Das bin ich wirklich.
Na, das stimmt. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Du bist sehr großzügig. Hm. Er interessiert sich sehr für Kunst. Seine Philosophie ist, das, was er sieht, besser machen zu wollen, um es dann den passenden Leuten anzubieten. Ist das irgendwie so eine Copycat oder ist das clever?
Ich finde immer den Begriff besser zu machen sehr schwierig in der Kulinarik. Mhm. Ich würde das eher so definieren als zu meiner Handschrift umzumünzen.
Okay. Und ist es denn auch, also, weil das muss doch okay sein, dass man irgendwo einen Trend sieht und dann guckt, ob man den woanders hin übertragen kann.
Ja, klar.
Ne?
Ja. Das also nur mal Inspiration sich zu holen und das macht, glaube ich, fast jeder.
Ja,
sonst hätten wir keinen Kontakt zur Außenwelt. Ja. Und zu behaupten, alles käme aus einem raus, wäre ja Blödsinn. Also welcher Koch kann von uns behaupten, er hätte das Kochen erfunden?
Aber irgendwas muss ja, also irgendjemand muss es ja erfunden haben.
Na gut, also ich sag mal, was hat was habe ich erfunden? Im Kochen.
Mhm. Ja, wahrscheinlich nichts.
Frittierte Tomaten.
Die hast du erfunden?
Ja, noch nicht mal. Die gibt's ja auch schon. Aber egal.
Okay. Er lebt in Berlin und sagt von sich selbst, er macht Celebrity-Gastro.
Mhm.
Sein erstes Restaurant von insgesamt...
Gastro.
Ist doch ein geiles Wort.
Was?
Ist doch ein geiles Wort. Ja, schönen guten Tag, hier spricht Sting. Ich hätte gern Tisch. Oh, sorry, wir haben nichts mehr.
Ja.
Alle Läden, die er aufmacht, dort sagt er seinen Angestellten erstmal, dass sie ihn siezen sollen. Das meint er aber gar nicht böse, sondern das ist so ein Running Gag. Zum Schluss nennen ihn seine Mitarbeiter einfach Herr No.
Mhm.
Und er hat mittlerweile 14 Restaurants. Und spätestens jetzt kannst du ja mal sagen, an wen du schon nach dem dritten Hinweis gedacht hast.
T-Duck.
Das ist richtig.
Ja.
Aber warum wusstest du das sofort?
Weil ich weiß, dass er in der Boyband mal spielen wollte und weil ich weiß, dass er sehr sportiv war.
Ja gut, dann würde ich sagen...
Aber wirklich, wirklich wahr.
Kennst du seinen Spitznamen?
Fetti?
Duki.
Duki. Fetti Duki?
Duki.
Fetti Duki. Fett Duck?
Das hast du gesagt.
Oh, herrlich.
Das,
oh, gut.
Das ist
Fett Duck.
Ich würde sagen, die Grundtemperatur hier steht. Wollen wir ihn gerade mal reinbinden?
Ja, hol ihn rein.
Tee Duck, no, er ist bei Fiedek, da kommt er rein. Er ist es wirklich.
Du hast dein Bengli vergessen.
Ja, ja, wenn oh.
Oh, das sieht aus wie ein Päckchen Koks.
Ist das jetzt von heute?
Von heute, von eben gerade.
Aus Berlin.
Ich bin gerade aus Berlin gekommen. 3 Stunden.
Gut, schön. Schön. Ich würde jetzt mal behaupten, ich habe ihn jetzt nicht vermisst gerade.
Deswegen, ich habe mir das nämlich schon gedacht.
Ich habe ihn jetzt gerade nicht vermisst.
Was mal? Ach so, also wir müssen die Fetes aufklären.
Das mache ich mal an der Stelle. Ohne zu viel zu verraten.
Ja, doch.
Nein, dürfen wir?
Ja, also
nein. Nee, nicht die Sendung.
Ihr dürft mir glauben, ihr dürft alles sagen. Ich habe noch mit dem Executive Producer oder mittlerweile ist er, glaube ich, Executive Manager von.
Okay, dann mache ich die Geschichte kurz.
Ihr dürft. Nee, mach sie lang.
Wir haben ja ein wunderschönes Format, wo Duck und ich auch das erste Mal uns kennengelernt haben, glaube ich. Das nennt sich Kitchen Impossible. Eine weitere kulinarische Perle neben Fiete Gastro.
Ui. Ich würde jetzt sagen, es ist ein Sandwich, aber das würde mir Duck jetzt um die Ohren hauen, die Aussage.
Das ist ein Sandwich.
Man könnte sagen, das ist sowas wie der Leberkäse, ist es vietnamesisch oder koreanisch?
Es ist wie der Subway für die Amerikaner.
Ja.
In Vietnam heißt es Bang Me. Geiler Name.
Aber wenn man jetzt so guckt, ist das ein bisschen wie Leberkäse.
Oder Gelbwurst.
Da ist Leberkäse, Art drauf, dann Pâté, also eine Art Leberwurst ausgemacht und dann ein bisschen gegrillten Schweinebauch. Eingelegtes Gemüse.
Das esse ich Salat. Sofort, wirklich gleich. Ich freue mich sehr.
Und eingepackt in vietnamesischer Tagespresse?
In chinesischer.
Chinesisch.
Also, Duck und ich haben uns kennengelernt im Rahmen von Kitchen Impossible. Und wir sind ja eine Art von großer Familie, wo es auch hin und wieder mal zu leichten Spannungen kommen kann. Dieses hat stattgefunden, ist auch bald zu beobachten im Fernsehen bei Vox, nämlich während unseres großen Weihnachtsspecials.
Genau.
Das ist kein Geheimnis. Ich mit Max Strohe gegen Duck und den anderen dicken Koch aus Berlin namens Tim Raue.
Richtig.
So. Und ich sag mal so, das ist wie ein gutes Weihnachtsfest. Es ist ein ewiges Up and Down zwischen purer Harmonie, wohlwollenden Worten und blankem Hass. Das kommt da auf jeden Fall auf. Also man kann sich wieder freuen auf ein spektakuläres Weihnachtsspecial.
Oder ist da irgendwas jetzt zwischen euch? Stell dir das mal vor. Wäre jetzt irgendetwas, von dem ich nicht weiß, und ihr beide fangt richtig an, euch zu fetzen.
Nein, aber das Schöne ist ja bei Kitchen und in unserer Welt, dass wir ja Respekt voreinander haben, weil wir uns auch mal die Störungen mal sagen, ohne dass dann wir brauchen uns nicht in den Arsch kriechen, wenn es einem gerade nicht gefällt. Jetzt liegt es daran, dass eine äußere Klammer auf uns eingegriffen hat, denn es reicht ja nicht, dass ich einmal mit Duck konfrontiert werde, der ja wirklich ein großartiger Herausforderer ist, der mich auch beim ersten Mal ja geschlagen hat. Und das ist
und immer, wie? Hat den Arsch versohlt.
Du musst nicht übertreiben, sonst bist du wieder weg vom Cover, mein Freund. Das geht ganz schnell, noch ist das Ding nicht durch. Auf jeden Fall war ich vor wenigen Tagen wieder bei Duck in Berlin zu Gast. Ich sag mal so, nicht ganz freiwillig, denn es erwartete eine erneute Herausforderung im Rahmen von Kitchen Impossible auf mich, wiederum für ein Special, nämlich für das Grande Finale der diesjährigen Staffel, also die ja im Februar, März erst wieder ausgestrahlt wird. Und ich sag mal so, das war schon Berliner Klüngel, was da stattgefunden hat. Und ich habe ein wenig nicht alleine drunter gelitten, sondern es gibt eine Neuentwicklung für ein Finale. Das 1 gegen 1 kennen wir. Wir kennen das 2 gegen 2. Aber 1 gegen 1 gegen 1, das kannten wir noch nicht. Und das ist das neue Konzept des Finales der diesjährigen Heimatstaffel von Kitchen Impossible.
Genau. Du hast jetzt hast du jetzt in 60 Sekunden meine 2 Stunden Vorbereitung für diese Sendung einfach mal erzählt. Wir begrüßen erstmal Duck bei.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
So, ich versuche mal kackfrech in Worte zu fassen, was Tim gedacht haben könnte, als der Duck das erste Mal gegenübergestanden hat. Dreckshipster, irgendwas mit Sushi wäre sicher eine Big Surprise. Supreme würde Duck sicher an dieser Stelle zu Tim sagen und ihm erklären, dass Supreme nicht der vietnamesische Zwilling von Surprise ist, sondern ein Label, bei dem man sich schon mal einen gebrandeten Backstein für mehrere hundert Dollar kaufen kann. T. Duck No, das ist nicht nur der Typ, der Tim eine Frisur verpasst, noch viel wichtiger, er hat ihm das Verlieren bei Kitchen Impossible beigebracht. Vor allem aber ist Duck Meisterkoch. Einer, der eine Eigenschaft besitzt, die wenige haben. Er kann Dinge in Gerichte hineinbringen, die man nicht lernen, nicht erklären kann. Man kann sagen, er ist ein kochender Unternehmer und gastronomischer Innovator zugleich, der 79 nach Berlin kam, um dann Großes zu vollbringen. T-Duck ist kein gelernter Koch. Er hat keine Ausbildung, aber dafür jede Menge Ehrgeiz. Weil ich durch die fehlende Ausbildung nicht so ein fundiertes Wissen hatte, musste ich kreativ werden. Und zwar kreativer als andere. Das sagt er selbst über sich. Ich sage, geschadet hat nichts. Im Gegenteil, arbeitete er früher nach der Schule noch in irgendeinem Sushi-Restaurant für irgendeinen Sushi-Restaurant-Besitzer, eröffnete er 99 bereits seinen ersten eigenen Laden und lässt seitdem nur noch arbeiten. Es folgten unter anderem die Sushi-Restaurants Kuchi und das 893 mit gehobener japanischer Küche, die Kokolo-Ramen-Bars und das Pho-Restaurant Madame No, ein vietnamesisch-französisches Restaurant, bei dem die Nudelsuppe Pho aus seiner Heimat im Fokus steht. Insgesamt hat der feine Herr mittlerweile 14 Restaurants, Stand heute. Duck sagt, als Asiate bist du Zigarettenmafia, Imbiss oder Nagelstudio. Damit konterkariert er sich im Prinzip selbst, denn ähnlich größenwahnsinnig wie Melzer es sagen würde, sagt Duck, dass es auch ein Asiate war, der in Berlin nicht nur das asiatische Crossover erfunden hat, sondern den Begriff Pan-Asia seit den frühen 2000ern unwiederbringlich mit einem Namen in Verbindung gebracht hat. Mit seinem. Ich freue mich, heute zwei größenwahnsinnige und nicht weniger eitle Gockel in meinem kulinarischen Stall, in dem kulinarischen Stall seit dem Sommerhaus der Stars zu haben. Habe ich gerade echt Stars gesagt?
Der Star. Ich bin ein Spatz.
Auf den letzten Meter verkackt und sage, ciao Mung, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Bei Fide Gastro, T-Duck No. So.
Hallöchen.
Moin.
Auf den Punkt. Sehr geil.
Krasser Typ.
Ja, sehr gute Zusammenfassung, fand ich gut.
Ja, es wundert mich jetzt nicht, dass du die gut findest.
So, zwei Fragen hätte ich gleich zuerst. Pho. Sag du das bitte mal.
Pho.
Sag das mal normal. Also so.
Pho.
Immer.
Immer.
Weil wir haben vor wenigen Tagen hatten wir Kontakt miteinander und er sagte halt so, hat jemand Lust auf eine Pho? Oder
aber
so?
Wir ziehen es nicht so langsam, nee. Und sagen Pho.
Pho. Also wirklich so ganz bemerkenswert. Und ich habe das lustigerweise gestern in der Badewanne geübt. Und es ist mir nicht gelungen.
Echt?
Ja, da ist ein Singsang in diesem.
Weißt du, wie du das gut üben kannst? Nee. Wenn der irgendjemandem, der dir nahe steht, sagt, nee, irgendwo hinfährt, fahr vorsichtig. Fahr vorsichtig. Ich muss das hier kurz aufklären. Nicht, dass die Leute denken, dass das hier eine Fake-Sendung ist. Das sind hier ein paar Zufälle, die heute aufeinander clashen, aber die haben auch einen Sinn. Heute ist der 23. November.
Warum guckst du dafür auf die Uhr?
Weil da das Datum steht. Am 13. Dezember wird das Kitchen Impossible Weihnachtsspezial ausgestrahlt. Mit Tim Melzer,
am 13.
Tim Raue, mit T-Duck und mit Max Strohe. So, nun begab es sich zu einer Zeit, dass Prominent, das ist das Magazin von Vox, gefragt hat, ob sie nicht eine kleine Story über Fide Gastro und Kitchen Impossible machen können. Und da dachte ich mir, ich verbinde hier eines mit dem anderen und mache gleichzeitig mit der Sendung hier ein bisschen Werbung für Kitchen Impossible. Also für alle, die jetzt glauben, das alles hört sich sehr gefaked an, ist es nicht. Es ist einfach nur kongenial, wie ich es von dir gelernt habe, Tim, zusammengeführt. So, jetzt kannst du die zweite Frage an Duck stellen. Nach dem Pho.
Nach dem Pho? Nee, aber wenn ich Pho sag, was klingelt bei dir im O?
Pho heißt Straße auf Vietnamesisch, wenn du Pho sagst.
Aber Pho? Klingt das für dich falsch oder weißt du sofort,
ja,
was es ist?
Ja, wenn ihr das sagt, und weiß ich natürlich, was ihr meint.
Weil das ist ja manchmal, wenn jetzt jemand, der der deutschen Sprache nicht mächtig ist, aber auf eine sehr drollige Art und Weise versucht, was zum Ausdruck zu bringen.
So wie
zu
Max
bringen,
Stroh.
Versteht man ja trotzdem sofort, worum es geht.
Ja,
aber im also bloß im asiatischen Bereich, jetzt mal unabhängig der einzelnen Sprachen, sind ja feine Tonalitäten, bringen ja eine ganz andere Bedeutung.
Du kannst wirklich in Vietnam viel falsch machen. Wenn du den Singsang sozusagen nicht beherrschst, kann es statt Straße dann irgendwie Arschloch oder Fotze sein.
Also oh,
das ist wirklich.
Bei Pho.
Bisschen näher ins Mikrofon, bitte.
Nicht bei Pho, aber es gibt so ein paar Wörter, die sind wirklich dann, können schon gemein sein. Dann.
Was wäre das, ohne dass du die negative Formulierung wählst?
Nee, das sage ich jetzt nicht.
Nenn doch die positive Variante.
Zum Beispiel gibt es
L-O-N. L-O-N.
Und die Vietnamesen wissen eigentlich, was das Schlimme daran
ist. Was habe ich jetzt gesagt, Lon?
Das wäre jetzt nichts. Okay. Aber es gibt halt eine Version davon, ja, okay. Die übersetzt so heißt, wie der Raue immer rumschreit.
Ah, das Weibliche.
Das Weibliche.
Also das ist ja aber auch immer und um dieses Wort.
Das ist
Wort
halt bei dem Singsang halt wirklich immer, wie gesagt, du sagst Pho und das bedeutet auf Vietnamesisch Straße.
Aber wenn ich zu dir reinkomme, ich hätte gerne Pho, dann wissen
die. Dann wissen die natürlich, was du meinst.
Und da keine Straße ist es essen. Nicht auch so, dass man sich das niemals trauen würde, wenn du jetzt mit 4 Leuten essen bist und dann bist du bei einem Vietnamesen und dann willst du, das so wie wenn ich 2 Espressi bestelle, ist doch auch blöd.
Das wäre nämlich genau, also dieser Klang, wie du es aussprichst, wenn das ein Berliner dann macht. Dann
lache ich dich doch aus.
Würde ich ihm direkt in den Schnauze
genau.
Hauen.
Genau.
Also, das ist ein allgemeines Pho, fertig. Ja. Also für mich auf jeden Fall. Ja. Und das andere, da bin ich sehr gespannt. Was ist bitteschön ein Celebrity-Gastronom?
Das habe ich nie gesagt.
Celebrity.
Das habe ich nie gesagt, sondern
Celebrity.
Celebrity.
Nee, er hat gesagt, er macht Celebrity-Gastronomie.
Nein, es hat sich so entwickelt, dass natürlich sehr viele Stars und Sternchen bei uns essen gehen. Mhm. Und die mögen dieses Konzept, was ich mache. Also die Läden, die ich mache, mögen die internationalen Celebrities sehr gerne. Also wir hauen es nicht auf die große Glocke. Die sind einfach da. Also wir machen kaum Presse mit denen. Ab und zu mal passiert es natürlich, aber schon seit 20 Jahren eigentlich. Seit ich aufgemacht habe, ging es sehr schnell los, dass mein Bruder zum Beispiel hat sehr früh beim Film schon angefangen zu arbeiten, hat die ersten Schauspieler und so rangebracht, Regisseure. Und dadurch hat sich das irgendwann sehr schnell zu einem so ein Geheimtipp entwickelt, meine Läden. Und bis heute eigentlich sind eigentlich alle Läden recht beliebt bei den auch internationalen Celebrities. Also sprich eher Schauspielern und Musikern und so.
Sagt das irgendwas über die Qualität aus?
Es sagt auf jeden Fall etwas über die Qualität aus, dass der Laden insgesamt ein Gefühl vermittelt, auch vom Essen, aber auch von der Interior, auch von der Stimmung, was die mögen.
Könnte man nicht eigentlich bösartig gesprochen sagen, dass je erfolgreicher ein Laden, desto durchschnittlicher ist das Essen?
Könnte man so sagen, ja.
Also was willst du aber denn dann über die Bullerei sagen?
Nein, das sage ich ja. Nee. Achso, okay. Das ist genau das Ähnliche. Also es ist gar kein jetzt Gegenlob, sondern ich sage mal.
Das ist eine gute Frage.
Die Herausforderung für mich oder für ihn ja auch ist, wir haben 300 Gäste pro Abend. So, die sind zwischen 18 und 90 Jahre alt. Ja. Die sind zwischen, ich sag mal, studentischer Aushilfskraft bis zum Millionär. Die sind zwischen prominent und einfach nur Frau Müller.
Ja.
Die sind zwischen frisch gebumst und lange schon keinen Partner mehr gehabt.
Ja, gebumst wird auch viel bei uns.
Wir haben so alles. Wir haben so alles. Und die bestellen das gleiche Essen. Das heißt aber, deren Erwartungshaltung ist nicht nivelliert in dem Moment, wo sie es bestellen. Mhm. Aber ich muss alle 300 Leute trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft des Momentums auf irgendeine Art und Weise sehr glücklich machen. Und das heißt eigentlich ja, dass ich die größte Schnittmenge anbiete innerhalb der Bullerei, dass ich es schaffe, 300 Leute glücklich zu machen. Und ähnlich meine ich das jetzt auch bei Duck, dass man eben, wenn man es schafft, und das meine ich gar nicht negativ, es klingt immer so, Durchschnitt klingt immer als negativ, aber eigentlich ist es doch der Schlüssel eines allgemeinen Erfolges, dass es sehr vielen Menschen gefällt. Und damit hat man eine relativ große Schnittmenge.
Exactly.
Und also, gefällt das dann auch den, also braucht ein Restaurant sowohl die Bullerei, da sind ja auch viele bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, als auch 14 Läden. Das ist irre. Warum hast du keine 14 Läden? Also,
weil ich so viele Sitzplätze in einem habe.
Ah, okay.
Fast.
Sind
Celebrities. Ja, wir schon wieder vergleichen, weißt du? Wir schon wieder Schwanz auf den Tisch legen, weißt du? So hier
auf meinen Tisch werden keine Schwänze gelegt.
Beim Asiaten draußen.
brauchen Restaurants Celebrities?
Also bitte Duck.
Naja, es ist natürlich braucht kein Mensch einen Celebrity, wenn es nicht sein muss. Wenn er arrogant und wenn er unfreundlich ist, braucht es kein Mensch. Wir haben nur gemerkt, dass wir unsere Läden, die wir gemacht haben bisher, die sind so gut angekommen, dass eben auch Celebrities mal anfragen. Ne? Also dass halt auch berühmtere Menschen auch mal anfragen und sagen, ich möchte gern einen Tisch haben. Trotzdem, wir kriegen keinen, weil es einfach voll ist. Weil wir geben jedem einen Tisch, der zuerst anruft. Ja? Und wenn es einen Tisch frei gibt, dann geben wir ihm einen Tisch, aber sonst auch nicht. Also wir bemühen uns nicht um Celebrities. So ist es nicht.
Aber Moment, wenn angenommen, du bist ausgebucht Und dann ruft zu Berlinale das Management von Brad Pitt an und sagt, hätte gern, dann sagst du, sorry,
wir sind voll. Dann probiere ich es. Ich probiere es immer. Also ich probiere es immer. Wenn es geht, dann mache ich das. Wenn es nicht geht, dann kriegt er auch keinen Tisch. Dann mache ich ihm vielleicht vor der Tür was zu essen, aber kriegt er sonst keinen Tisch. Ich versuche, alles möglich zu machen. Wenn es nette Menschen mich anrufen, Stammgäste, die sagen, ey, du, ich habe da ganz liebe Freunde, da sind spontan gekommen.
Der Tim aus Hamburg
bitte,
ist da.
Mach mir doch mal einen Tisch. Dann versuche ich das und krieg's irgendwie hin. Man kriegt es ja irgendwie immer hin. Außer wenn es 8 Leute sind, die dann um 20.30 Uhr Samstag gerne im 893 sitzen wollen.
Tisch am
keine
Fenster.
Keine Chance. Tisch am Fenster auch noch. Gibt's ja einige Jungs, die sagen, bitte den Tisch am Fenster zu 8. Keine Chance. Da kann es auch Brad Pitt sein. Keine Chance.
Oder habt ihr so Tische, ein Tisch, der immer frei ist?
Nee, das gibt's bei uns nicht. Also wir haben tatsächlich keine Tische, die frei sind. Wir können nur hoffen, dass der eine dann nicht kommt, der andere eine später kommt. Aber wir haben keine extra freigelassenen Tische für Celebrities. Haben wir nicht.
Also es wäre auch totaler Quatsch. Mhm. Weil jetzt da zu warten, dass irgendjemand anruft, nur weil der irgendwie bekannt ist oder sonstiges. Also bei mir ist es so, die Bullerei ist gut gebucht. Also ich rede immer Bullerei als Prototyp, ne? Die ist sehr gut gebucht und wenn jemand reinkommt, den man vielleicht aus den Medien kennt oder ob jetzt national oder international, es erfüllt einen schon mit einem gewissen Stolz, warum auch immer, dass diese Menschen sich für das interessieren, was du tust. Mhm. Weil da sind wir Dienstleister, Gastgeber und das ist schön. Wenn ein internationaler Gast kommt, sehe ich das für mich sogar eher wie dass ich sogar Botschafter der Stadt bin. Weil dieser Mensch kommt von außen, kennt sich nicht aus in der Infrastruktur, weiß nicht ganz genau und fragt, wo kann man hier gut essen gehen. Da muss irgendjemand die Empfehlung ausgesprochen haben.
Richtig.
Weil wir beide sind nicht die TripAdvisor Top Ten List, oder bist du da drin?
Überhaupt nicht.
Lustigerweise überhaupt sind da nicht die besten Läden. Aber das heißt, irgendjemand muss gesagt haben, nee, wenn du hier in Hamburg oder in Berlin zu Gast bist, musst du dir das angucken, mhm, das ist geil. Und wenn das dann passiert, dann fühle ich mich gewertschätzt und geehrt mit dem, was ich anbiete. Und ich glaube, ähnlich
genau
ist das.
Genau so ist es. Ne? Also wir arbeiten nicht darauf hin, dass wir Celebrities haben, sondern wir arbeiten in unserem Restaurant so gut und wir wollen es so schön machen, dass eben auch Celebrities oder die internationalen Stars anrufen und sagen, ich würde gerne dort essen. Oder dass ein Tom Hanks einfach reinläuft oder ein Justin Bieber einfach reinläuft.
Ja, ohne Justin was Bieber sagen. Läuft nicht rein. Der war bei uns zu Gast.
Ich wollte gerade sagen, da gibt es eine schöne Geschichte von der Bullerei.
Es gab sowohl als auch, also dass er Bescheid gesagt hat und dass er einfach nur reingelaufen ist.
Das war dann aber später, als er erwachsen
war. Nee, ganz am Anfang war das sogar noch. Bevor er richtig groß geworden ist.
Ernsthaft?
Oh. Ja. Okay. Als er jetzt so berühmt geworden ist, na klar, muss er sich anmelden. Dann mietet er das halbe Restaurant mit einer Ecke, wo ihn auch keiner eben stören kann.
Aber es ist schon eine besondere Genugtuung, wenn sie das Essen dann auch wertzuschätzen wissen und nicht aber
das
nur
wäre das Schöne halt, ne? Also die meisten gehen rein, essen und dann hauen sie wieder ab mit ein paar Mädels oder so und das war's. Aber
zahlen die?
Es gibt halt so ein paar Nette, die zahlen. Bei mir zahlen die alle. Bei mir zahlen die alle. Die haben noch mehr Geld als wir.
Das ist wirklich.
Außer wenn ich selber ein Riesenfan bin, weil ich, sagen wir mal, seit der Kindheit irgendwie Michael Jordan zum Beispiel bei mir war, dann würde ich ihn auch einladen. Weil das ist einfach, das ist einfach dann nur eine Hommage, ne, weil ich ihn halt so respektiere oder Fan bin. Aber sonst zahlt jeder bei uns, also jeder Star. Und alle Menschen, die ich mag, zahlen nicht.
Ach.
Ja. Also die meisten,
das heißt jeder,
die ich kenne, lade ich ein. Also immer mal wieder, nicht immer, aber immer mal wieder.
Da habe ich nichts von gemerkt bislang.
Ja, doch.
immer die ich mag.
Sagst dir nicht gerne, Tim, aber es ist ja im Prinzip auch eine Antwort.
Ja, ich weiß ja, was du meinst. Nee, aber grundsätzlich ist nochmal das Prominenten-Dasein, das ist ja wirklich eine spannende Nummer. Es gibt viele Restaurants, die brüsten sich damit. Und manchmal ist es auch so, also der Prominente schiebt oben genauso rein wie wir und macht mit derselben Farbe unten wieder raus. Mhm. Also da ist jetzt kein großer Unterschied. Jemand, der nur auf Reisen ist, nur unterwegs, hat auch nicht mehr so die klassische Wertschätzung für bestimmte Momente, weil sie auch oftmals kleine, verwöhnte Gören sind. Mhm. Lustigerweise, je größer die Prominenz, desto besser, also das ist meine Erfahrung, desto anerkennender und auch, ich sag mal, wertschätzender die Person, die dir gegenüber sitzt, je unwichtiger und banaler und temporärer der Erfolg gerade ist, desto großkotziger und überheblicher. Mhm. Also du kannst eigentlich sagen, dicke Hose, immer nur C-Promi.
Ja,
A-Promis sehr oft sehr dezent, sehr leise, sehr höflich, sehr wertschätzend, auch den Mitarbeitern gegenüber. Ja. Das darf man ja nicht vergessen. Also für die sind wir ja nichts. Also die kennen uns ja nicht. Die kommen international daher. Und was bei mir mal eine ganz große Freude war, ein Schauspieler, der hier in Hamburg gedreht hat, zwei eigentlich mit einer internationalen Hollywood-Produktion, die sind regelmäßig zu uns zum Essen gekommen. Da hatte ich mit dem nachher auch, ich sag mal, eine leichte Bekanntschaft mit denen. Und das hat mich schon stolz gemacht, weil ich denen irgendwie ein Zuhause bieten konnte.
Darfst du nicht sagen, wer?
Genau. Ich möchte das nicht. Okay. Also ich bin ja jemand, also wir sind auch ein Celebrity-Restaurant manchmal. Manchmal.
Naja, schon viel.
Manchmal denke ich, das ist das Borchers von Hamburg und manchmal halt niemand. Aber damit wollen wir uns nicht brüsten, sondern wir ziehen eher den Bereich vor, zu sagen, bei uns kann man trotz, obwohl du prominent bist, hingehen. Mhm. Weil du auch eine gewisse Ruhe bekommst.
Es ist mir eigentlich auch egal, ob es nun ein Celebrity ist oder nicht. Ich mag es halt natürlich, wenn internationale Leute, die viel in der Welt rumkommen, vieles gesehen haben und das dann wertschätzen, was wir machen. Ja. Also ich gebe mir ja auch beim Interior, beim Design, mit Kunst und so immer viel Mühe. Ich habe eine sehr gute Interior-Designerin. Sie und ich arbeiten eigentlich seit 20 Jahren zusammen und wir machen immer Dinge, die wir selber schön finden und die international auch anerkannt werden. Und wenn jemand, ein Kurator vom Guggenheim-Museum, bei uns essen geht und sagt, wow, toll hier und schön, dann macht mich das stolz und dann ist es für uns eine Genugtuung. Wenn ein Schauspieler kommt und einfach nur isst und kein Wort sagt und wieder geht, ist mir auch egal. Ich mache nie Fotos mit denen. Ich werde nie fragen, kann ich ein Foto haben oder so. Wenn der zu mir kommt und sagt, hey, das Essen war toll, wollen wir ein Foto machen, mache ich das.
Mhm. Ja? Ist bei dir auch nicht der Fall, ne?
Also das wäre so, ich möchte das, dass die Leute das wertschätzen, was wir machen in Berlin. Aha. Und wir stehen tatsächlich wie ein Botschafter für die Stadt da. Und das macht mich halt stolz. Ne? Und das ist etwas, daran arbeite ich. Und aber nicht, weil ich den Star haben will.
Ja, ich mache auch keine Fotos, aber eher, weil ich den Menschen den Moment der Privatsphäre gönnen möchte. Auch wenn es manchmal juckt, wenn man dann wirklich mal so einen Weltstar hat, denkt man auch schon, oh, einmal fürs Fotoalbum wäre schon ganz cool. Aber es ist ganz schwierig, als Gastgeber nicht nur Frau Müller gerecht zu werden, sondern eben auch diesem Prominenten gerecht zu werden, weil Frau Müller bekommt ja auch mit, wenn ich mir mehr Mühe geben würde als an ihrem Tisch. Mhm. Also versucht man das gleichzuziehen. Ich habe mal ein Erlebnis gehabt in einem Restaurant in München, wo ich mein Essen bekommen habe und auf einmal rastet der Nebentisch komplett aus. Ja. Ne? Und dann, was soll das? Das ist eine Frechheit. Ich war alleine im Restaurant, ich habe mir nur zwei Gänge bestellt, habe mich hingesetzt, keinen Aufriss, kein Geschiss gemacht und mein Essen war auf dem Punkt. Mhm. Schönes Entrecot, 300 Gramm, wahrscheinlich 350 Gramm geschnitten. Und der Gast nebenan hatte wohl das gleiche Essen, wie ich bestellt, sah wohl nur komplett anders aus und hat wohl auch ein bisschen länger gedauert. Und bei mir hat alles ein bisschen besser funktioniert. Ich habe aber nichts davon abgerufen, sondern ich habe mich nur hingesetzt. Und der Gast war darüber so echauffiert, weil er gesagt hat, warum kriegt der jetzt den besseren Service?
Der oder der ich, berühmte Tim Mälzer?
Der berühmte Tim Mälzer in dem Moment. Und darauf muss man wirklich darauf muss man auch wirklich achten, dass man eben nicht die anderen Gäste diskreditiert.
Ja. Total.
Dass man nicht die zurückweist und das sind ja keine Lakaien, die Klaköre, die anderen zu den anderen aufschauen. Es gibt ein Restaurant in Berlin, einer meiner Lieblingsläden, muss ich gestehen, aber einmal mit einer etwas ungünstigen Attitüde gewesen. Ich hatte mich mit mehreren Freunden verabredet, kam da an, such meine Freunde, finde sie nicht und dann hinten letzter Tisch an den Toiletten. Mhm. Ganz und ich so, alles klar, ich bin dann da hinten, habe mich hingesetzt und auf einmal kam der Restaurantleiter. Also Herr Mälzer, für Sie haben wir natürlich einen anderen Tisch irgendwie so. Und ich sage, naja gut, wie dumm wollt ihr mich jetzt gerade dastehen lassen? Mhm. Meine Freunde sind jetzt schon, die hören das, also am Tisch. Der wollte uns dann einen besseren Tisch geben, wo ich sage, aber nur weil ich da, das ist doch Quatsch. Das hättest du doch da auch vorher machen können. Und damit ist es dann das gut gemeinte eher negativ.
T-Duck hat 14 Restaurants. Jetzt frage ich mich gerade, und du hast 4?
Ja.
Okay, sind immer noch viele, aber sind 10 weniger.
Ja.
Duck, wie kann man bei 14 Restaurants den Überblick behalten, nicht nur wie sie heißen und wo sie sind und wer die Mitarbeiter sind, sondern ob die gut laufen und wenn vor allem was nicht gut läuft, und das war ja auch Tim, wie schnell könnt ihr überhaupt noch reagieren? Nur über die Geschäftsführer oder ist es euch dann völlig Latten?
Also ich betreibe halt 14 Restaurants in Form von Gesellschafter, Inhaber, aber auch als Geschäftsführer oder auch nur als Consultant. Ich habe überall in diesen Restaurants immer Partner, Geschäftsführer, Küchenchefs, Vertraute, Familienmitglieder drinne. Mhm. Und die können jedes Mal mir berichten. Und wenn es kritisch wird, dann fliege ich halt hin oder fahre hin und dann komme ich mit meinem Consulting-Team, mit meinen Küchendirektoren, mit meinen Restaurantleitern und dann biege ich es wieder gerade. So ist es halt. Und ich habe sehr gute Partner, weil bisher habe ich immer nur Restaurants gemacht mit Freunden und Familie. Also ich habe kaum fremde Leute, mit denen ich bisher einfach mal ein Projekt gestartet habe.
Arbeitest du gerne mit Freunden?
Naja, es gibt tolle Freunde und ich habe zwei Jungs kennengelernt, die in Frankfurt sind und das sind, wie im Geiste sind es wie Brüder. Also das ist
Micky Rosen und
Alexander Oceano. Mhm. Und die beiden sind von ihrer Art her einfach mir sehr ähnlich und die lassen mich tun und lassen, machen, was ich für richtig halte und die reden mir nicht rein. Und das ist etwas, was ich sehr positiv finde. Und deswegen läuft dieser Laden auch wie verrückt in Frankfurt. Die sind noch großzügiger als ich. Die sind wirklich tolle, tolle Familienmenschen, sind tolle Gastgeber. Und dann klappt es natürlich. Ne? Also wenn du eine ähnliche Philosophie hast und die vertrauen dir, weil die sagen, hey, ich weiß, du kannst das und ich kann das. Und lass uns das zusammenführen. Und jeder macht sein Ding so gut, wie er kann. Und das hat bisher bei uns sehr gut geklappt. Und deswegen kann ich auch mit Freunden arbeiten.
Dazu muss man sagen, dass
natürlich... Es gibt auch natürlich andere Fälle sicherlich, das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich hatte bisher immer Glück gehabt.
Aber auch mit der Anzahl der Restaurants, ein Vorteil, den Duck hat, es sind, und das ist nicht negativ oder wertend gemeint, Konzeptrestaurants. Das heißt, wenn du ein klares Produkt hast, was du sehr deutlich nach vorne bringen kannst, wie die Fahr... Ja, oder vor.
Du meinst die Straße.
Dann ist ja das Prinzip dessen, was da ist ein wie viele Varianten der Faux macht ihr da?
Wir machen drei Varianten.
Drei Varianten basierend auf demselben Grundprinzip.
Was sind die Varianten?
Die Hauptbrühe ist einmal Rinderbrühe, einmal Hühnerbrühe und eine vegane Brühe.
Okay.
Die vegane ist natürlich für den Markt, weil der das verlangt. Das gibt es in Vietnam eigentlich nicht wirklich, aber wir haben es noch dazu gemacht und die klappt sehr gut und funktioniert.
Entschuldige, Tim, weiter.
Nee, alles gut. Und da gibt es ein klares Konzept dahinter, was die Produktionsebene angeht, was die Serviceabläufe angeht, was die Bestellebene angeht, die Verweildauer. Mhm. Das impliziert alles dieses Grundkonzept. Also McDonald's meine ich nicht negativ, sondern einfach nur McDonald's basiert darauf, du gehst rein, bestellst aus der Produktwelt, setzt dich hin, isst und gehst wieder. Farben haben dafür beigetragen, dass die Leute kurz da bleiben. Also dieses hässliche McDonald's-Rot war wohl Absicht, damit die Leute nicht so lange sitzen bleiben, damit man sie wieder rausjagt. Diese Konzepte sind auch in einigen Bereichen eher, ich sag mal, part of the deal, während unser eins, eine inhabergeführte Gastronomie ist mit einer Inhaberkreativität, die nicht berechenbar ist, die sehr schwer zu kontrollieren ist, also von mir aus jetzt, dass ich sehr schwer meine Mitarbeiter kontrollieren kann, weil da sehr viel Individualität drin steckt. Es ist ein bisschen so zu sehen, als wenn ich jetzt zum Beispiel einen Burger und die Bolognese, wenn ich nur diese beiden Produkte, damit kriege ich kein Restaurant gefüllt. Ich nicht. Du im Madame, wie heißt das?
Madame No.
In Madame No funktioniert das. Allerdings auf einem sehr viel höherem Level. Mit einem klaren, eingeschränkten Angebot.
Aber die Leute kommen doch trotzdem
ich glaube, in die Kohlerei, um Fleisch zu essen. Ich glaube,
dass. Ja, aber Garpunkte, Qualitäten, höherer Einstiegspreis der Produkte, größere Individualität. Ich sage immer so: mein Geheimnis ist, oder warum ich stolz bin auf das, was ich mache, ist, die Leute kennen das, was sie essen. Sie wissen exakt, worum es geht. Weil sie nach ihren Kriterien exakt wissen, worum es geht. Mein Beispiel ist der Kartoffelsalat. So, wenn ich einen Kartoffelsalat mache und ich habe 100 deutsche
und
Gäste.
Und du denkst nicht, dass das Gleiche bei La Pho ist?
Doch.
Also sprich, dass die Vietnamesen zu uns kommen oder die Hipsterreisende, die international immer in Vietnam waren?
Die jungen Hipsterreisenden, nein. Bei den Vietnamesen bin ich hundertprozentig bei dir.
Dass die natürlich auch das essen wollen, was sie ungefähr kennen, was sie aus der Kindheit.
Ist es denn so bei dir?
Ja, total.
Ja, aber da hast du mich missverstanden. Also bei den Vietnamesen hast du dieselbe Diskussionsgrundlage. Aber ich sage, 90% deiner Gäste sind auch
Deutsche. Genau, sind auch natürlich Deutsche.
Deutsche oder Internationale, das meine ich.
Aber trotzdem, mein Anspruch ist natürlich so, authentisch zu kochen, aber trotzdem zeitgemäß zu kochen. Also ich werde jetzt nicht genau die hundertprozentige Pho kochen, die es in Vietnam gibt teilweise, weil dort ist einfach zu viel Glutamat drin ist.
Oder Ban
oder Ban Mi oder was
wie
auch immer.
Ban Chao? Wie sie? Ban Chao?
Wie?
Wan Chao? Wan, was du mich hast kochen lassen?
Buncha.
Buncha.
Das Buncha. War Ramen oder was?
Nee, Buncha war ein Fleischgericht, und Barbecue-Fleischgericht.
Ah.
Killergericht. Also
beste Soße
ever. Beste Soße ever.
Dabei bist du doch der Soßengott, denke ich.
Ja, bin ich auch. Ich habe es auch hingekriegt, nur auf komplett anderen, auf komplett andere Art und Weise und damit komplett falsch.
Ja. Hier, das mitbringen soll, schmeckt dir aber, ne? Mhm. Tim ist hier ordentlich am Wegbangen.
Wegbangen.
Wegbangen. Okay, also, das bedeutet, unterm Strich, du weißt immer, was in deinen 14 Restaurants los ist.
Ja.
Kriegst es aber hin, Verantwortung abzugeben.
Auf jeden Fall. Und ich gebe sehr gerne Verantwortung ab, weil ich auch ein bisschen faul bin. Ich habe gelernt, wie man dirigiert, wie man Arbeit abgibt und wie man die Stärken des anderen nutzen kann. Und dafür kriegt er was. Und das ist vielleicht die größte Stärke, die ich habe, dass ich nicht alles alleine machen will und auch nicht kann, und dafür meine Partner, meine Kollegen, meine Familie dazu mit reinnehme.
Erklär uns mal bitte, wenn du eine Idee hast, wie ist der Prozess bis zur Umsetzung dieser Idee? Bis zum ersten Moment, wo die Türen aufgeht und ein Gast sagt, ich hätte gerne das. Erzähl mal.
Das fängt immer mit der Idee an, dass ich auf etwas Lust habe, sprich eine Ramen, ja, eine oder eine Pho oder einen Sushi oder ein Fischrestaurant oder ein japanisches, etwas cooleres Restaurant. Das heißt, die Idee kommt dann, dass ich da, oh, ich hätte so gerne das in meiner Nähe. So, und dann fange ich an, mich nachts hinzusetzen, schreibe die Speisekarte runter, wie ich mir das Essen vorstelle. Meine Küchenchefs kriegen irgendwann die Speisekarte, gucken sich die an, verbessern die ein bisschen mit mir zusammen, setz mich dann mit meiner Freundin hin, die.
Hast du, ganz kurz, hast du bei den Küchenchefs einen Mastermind? Also eine.
Ich habe zwei Masterminds, und zwar, das ist einmal der Daniel Felsmann und einmal der Masao Watari. Also der eine ist deutscher Koch, der andere ist japanisch gelernter Koch. Und die sind beide schon fast seit, der eine schon 18 Jahre dabei, der andere ist erst 11 Jahre dabei. Aber das sind die beiden, die meine Ideen ausarbeiten, mit mir zusammen. Und dann setze ich mich meistens dann sofort danach mit meiner besten Freundin hin, die ist meine Interior-Designerin, die Hyun Jung Kim. Und die arbeitet mit mir dann das komplette Interior-Design aus. So, und das wird dann irgendwann zusammengesetzt und dann geht der Laden auf.
Aber sie arbeitet das Interior-Design durch, hast du denn ein Budget im Hinterkopf oder wie ist es?
Ja, ich habe über Partner. Genau, entweder gibt es Partner und es gibt irgendwelche Geldgeber, ne, so wie in Frankfurt der Fall oder in Braunschweig oder Baden-Baden, wo ich jetzt auch Läden habe, die geben das Geld vor. Ich sage dir ungefähr, was ich haben will, und ich weiß ja mittlerweile, was ein Restaurant kostet. Und dann wird das Budget besprochen und dann muss die Interior-Designerin mit mir zusammen halt bestimmen, ob es nun Marmor sein darf oder auch halt nur Eichenholz. Und dann überlegen wir uns halt natürlich ganz markante Dinge, die zu diesem Food-Konzept, was ich halt Lust drauf hatte, ja, dass man das denn betonen kann. Also wenn es eine Pho ist, dann sollte es natürlich eher in Richtung Vietnam, Indochina gehen, aber wiederum auch nicht kitschig, einfach wie ein Dorf aufbauen, was einige Gastronomen ja auch machen gerade, sondern so ganz subtile Dinge. Und das kann die Kim sehr gut, dass sie sehr subtil mit Farben und Formen sofort ein Gefühl von, ob es nun Japan, Vietnam oder Kalifornien ist, das in einer zeitgemäßen Form sozusagen gestalten kann.
Was hat dein günstigster Laden gekostet?
Ja. Oh, der günstigste Laden, den haben wir irgendwann mal vor ein paar Jahren ich habe keine Ahnung, 100, 150.000.
Und der teuerste?
Der teuerste ist 1,4 Millionen. Also es sind natürlich in meinem Spektrum, deswegen das, was du gesagt hast vorhin, dass meine Läden irgendwie Konzeptrestaurants sind, die nicht so individuell sind, wie bei
falsch
deinem.
Falsch verstanden.
Also wir haben alle möglichen Konzepte, das ist schon richtig, dass wir natürlich bei einer Pho könnte man denken, naja, das ist immer die Pho, aber es gibt zu diesem Pho-Restaurant gibt es halt nochmal 35 andere Gerichte, die in Richtung französischer Küche gehen. Es gibt eine Foie Gras, es gibt eine Pâté, es gibt
Garnelen. In Madame Hu.
In Madame No. Es ist, wir haben no, eine. No.
Hu ist Hamburg, Entschuldigung.
Es gibt halt gegrillte Wachteln, es gibt Steaks mit irgendwelchen anderen Sachen. Also wir machen nie nur ein Produkt. Also das ist bei uns so krass, habe ich mich noch nicht getraut, dass ich sage, ich mache nur eine Rahmen und sonst nichts. Weil das war bisher immer ein bisschen schwierig gewesen. Das ist jetzt mittlerweile möglich in Berlin, dass du mit einem Produkt zum Beispiel auch sehr erfolgreich werden kannst. Du verkaufst halt eine Nudelsuppe und dann noch vielleicht zwei Beilagen oder zwei Vorspeisen und es geht. Aber bei uns ist es nicht so gewesen. Sondern ich habe immer um dieses Hauptding, was ich Lust drauf hatte, etwas drumherum gebaut. Und am Anfang war es sogar in Madame Nose, dass wir abends sogar französisch gekocht haben und haben dort Hühnerfrikassee oder Bœuf Bourguignon und so eine Sachen noch dazugepackt, weil wir ja über 100 Jahre mit den Franzosen zusammengelebt haben in Vietnam. Und es gibt viele Kreuzungen davon, ne, von dem Essen.
Kein Mensch jetzt gerade wegen des Hühnerfrikassees ins Madame No.
Deswegen, das Hühnerfrikassee wurde dann irgendwann auch weggemacht. Mhm. Und das Madame No hat tatsächlich zurzeit mehr natürlich die Pho im Vordergrund, ja. Das Beng Mi. Aber es gibt viele auch andere Hauptgerichte oder Vorspeisen, die Leute lieben bei uns.
Aber die Welt ist schon aufgebaut. Es ist wie ein Italiener um die Ecke. Wenn ich zum Italiener gehe, weiß ich ungefähr, was ich zu erwarten habe. Das heißt, alles, was ich schon auf der Zunge habe, ist schon vordefiniert.
Ja,
Wenn du mir jetzt ankommst mit einer Teriyaki-Wachtel, dann würde ich das in Madame Ho für nicht angemessen halten.
Ja.
Weil die Welt, die ich habe, und ich bin Kunde jetzt gerade, nicht du als Kreateur, sondern so, wie es in meiner Welt ankommt, habe ich schon mal was vorsortiertes, was ich sehr angenehm finde.
Wie viele Leute erwarten denn eine Welt, wenn sie in eure Restaurants gehen?
Es gibt auf jeden Fall die Hälfte, die sagt, ich erwarte etwas, was typisch vietnamesisch ist oder typisch japanisch. Und die andere Hälfte, die lässt sich gerne überraschen. Und für die habe ich genau da auch was. Also es gibt halt bei mir immer die Möglichkeit, nicht nur das ganz Klassische zu essen, weil der Tim war ja auch noch nie bei mir im 893 Essen. Ne?
Das und ist hat, die japanische gehobene Küche?
Etwas gehobene Küche.
Bitte? Was hast du, Tim?
Ryotai, ne?
Genau, das 893 Ryotai. Oder Yotei gesprochen. wir kochen sowohl sehr klassisch, aber halt auch das, was mir gefällt, dass man das Klassische so ein bisschen umwandeln kann und das ein bisschen, also gerade zeitgemäßer oder sexier machen kann, mit ein bisschen mehr Pfiff.
Das ist der Laden für 1,5 Millionen?
Nee, der 1,5 Millionen ist in Frankfurt.
Ah, okay, im Westend bei der Deutschen Bank in der Ecke.
Das ist ein Riesenladen, das ist natürlich gut.
In dem Hotel?
Aber nicht im Hotel, sondern in dem Deutschen Bankgebäude.
Geht man so Treppen runter, ne? Relativ düster alles?
Nee. Das ist nicht der.
Nee?
Das ist Zenzer Khan.
Ah, das ist Zenzer Khan.
Das ist von meinem Kollegen in Frankfurt gegenüber, in der Deutschen Bank tatsächlich.
Ah, okay.
So, jetzt bist du ein Gastronom, hast ein Konzept, du hast eine Idee, du hast ein Interior-Designer, also ein visuelles Konzept. Was ist dann der nächste Schritt?
Naja, und dann man versucht natürlich bestmögliche Mietverträge zu machen und man versucht dann sich das Team zusammenzubringen.
Hilf mal den Menschen am Mikrofon, die jetzt an den Kopfhörern da.
Du meinst jetzt den Kollegen, die jetzt auch Läden machen wollen?
Ja, die vielleicht aus dem Streetfood-Bereich am Überlegen sind, was Klares, Sauberes, Konzeptionelles. Weil jemand, der so viel breit aufgestellt ist wie du, hat ja einen guten Schnitt an Erfahrungswerten, wo du, vielleicht ist das ein No-Go, vielleicht ist da nochmal zur Überprüfung. Ja.
Also natürlich ist es so, alles, was du ganz neu erschaffst, also völlig neue Art von Essen und Richtung, ist immer schwieriger. Wenn du etwas Altes nimmst, wie ein Burger-Konzept oder ein Nudel-Konzept oder ein Sushi-Konzept, das ist natürlich für die Leute schneller zu verstehen. Und wenn du das noch in einer guten Qualität machst, kommst du gut durch und wirst schneller Erfolg haben. Ob du nun langfristig Erfolg hast, weiß ich nicht. Aber alles, was man ganz neu sich ausdenkt, ja, zum Beispiel jemand, der sagt, ich mache eine Pizza und mache Dönerfleisch rein oder mache irgendwie Barbecue vietnamesisch rein, ist immer gefährlich. Sollte man kleiner anfangen, immer kleinere Läden machen. Alles, was groß ist, sollte man eher versuchen, das, was man eh schon gut kann, nur noch vielleicht zeitgemäßer zu machen. Und ich glaube, ein Restaurant, was gut läuft, hat nicht nur damit zu tun, wie das Essen ist. Es hat natürlich ein großes Gewicht. Aber das Ganze drumherum, wie du sozusagen dich aufstellst, was für eine Geschichte erzählst als Gastronom, was für eine Atmosphäre du erschaffst, was du vielleicht auch für Glück hast, dass du gutes Personal drin hast, das ist halt sehr wichtig. Und dieses Ganze, das zusammenzubringen, ist natürlich die Kunst eines erfolgreichen Gastronoms. Und es gibt welche, die sind sehr erfolgreich, einfach mit traditionellem guten deutschen Essen oder ein traditionell guter Italiener. Aber es gibt auch die, die es schaffen, mit einer ganz zeitgemäßen Form von Interior Design, wiederum einen sehr guten, jungen, kreativen Koch zusammen etwas zu gestalten, was bisher die Leute noch nicht so erlebt haben. Also dieses Gefühl, dass du reinkommst und sagst, ah, das kenne ich noch nicht, aber es ist geil. Und dann ist es bis zum Schluss geil, von Anfang bis zum Ende geil. Dann hast du es geschafft, wirklich was außerordentlich Besonderes zu erschaffen.
Wo hattet ihr das zuletzt, ihr beide? Hattet ihr zuletzt, könnt ihr euch entsinnen an ein Restaurant, wo ihr das erste Mal reingekommen seid und gesagt habt, wo? Oh, das kenne ich
bei
so.
Bei mir nicht. Auf jeden Fall. Und,
bei dir?
Im Ernst, in Berlin, diese Hipster-Jungs, nur für 12 Plätze das Restaurant und da stimmt es von vorne bis hinten. Ob man es nun mag oder nicht, weil der Tim guckt mich schon so ein bisschen an.
Wie heißt das? Nee,
nee, gar nicht.
Das Ernst.
Das Ernst.
Das sind so Jungs, die sind sowohl übelste Hipster-Typen, aber die können tatsächlich was. Mhm. Die übertreiben natürlich auch in dem, was sie tun. Die bieten dir zum Beispiel 40 Gänge. sagen jetzt, ihr Restaurant ist zu groß mit 12 Plätzen, wollen jetzt auf 8 verkleinern, haben komplett umgebaut. Aber die machen das Essen auf einer so korrekten, auch politischen Art, was zeitgemäß ist. Die haben Top-Designer drin, die haben sehr kreative Interior-Design-Architekten-Team drin gehabt und da stimmt einfach alles. Und da finde ich es immer schön, wenn ich sowas erleben darf, dass ich in einen Laden gehe, wo ich reinkomme, von der Tür schon, von dem Marketing vorher schon und dann sitzt du drin und du kriegst auch ein Essen, was auch noch sensationell ist und dann gehst du wieder und sagst, genau das will ich immer wieder mal erleben. Das passiert sehr selten, aber das ist zum Beispiel im Ernst passiert.
Und du hast jetzt einen kulinarischen Reichsparteitag innerlich, Tim, oder?
Nö, gar nicht. Also übers Ernst gebe ich keine Meinung ab, weil ich es noch nicht erlebt habe. Mhm. Ich war selber noch nicht da und ich finde, dann ist es einfach nicht angemessen, ja, überhaupt in irgendeiner Form darüber zu reden. Mhm. All das, was Duck gesagt hat, habe ich auch gehört, dass sie scheinbar eine besondere Färbung in ihrer Umsetzung haben. Also, dass sie eine besondere Handschrift haben, die sich aus dem Nova Regio ein bisschen herauskristallisiert, dass sie einen kreativeren Umgang mit bestimmten Geschichten haben und dass denen einfach irgendwas Fermentiertes, Dankeschön, dass denen irgendwas Fermentiertes nicht einfach reicht, sondern die haben da eine weitere Vision. Grundsätzlich bin ich immer so gegen Verdichtung. Ich mag das, Dinge so darzustellen, dass viele Leute daran partizipieren können, nennen als das Wenige. Das ist das Einzige. Aber darum geht es nicht. Die konsequente Haltung, darum geht es, dass du was ganz konsequent machst, was dich komplett abholt. Ich habe auch was Ähnliches erlebt in Kopenhagen. In einem
Stern oder nicht Stern?
Ja, ich glaube sogar 2 oder 3.
Geranium?
Nee, das andere. Hochinszeniert. Hochinszeniert.
Nicht das Franzen.
Nee, Tadö, Noma. Nee, das Stockholm. Nee, mit A.
Mit A. Achso, Alchemist.
Alchemist, danke. Im Alchemisten, wo ich reingegangen bin und wo ich schon gespürt habe in der Stadt, dass es nicht das Lieblingsrestaurant Kopenhagens ist, weil da sehr viel Geld drin steckt und sehr viel Komplexität und sehr viel Inszeniertes ist. Und auch ich hatte meine Schwierigkeiten die ersten 20, 30 Minuten. Und dann habe ich aber meinen Kopf ausgemacht und habe einfach mich mal wieder auf Null gestellt und habe das auf mich wirken lassen und muss schlussendlich sagen, es ist eine perfekte Gesamtinszenierung gewesen. Kulinarisch, atmosphärisch, die Leute super, spektakulär vom Interieur her. Es war ein All-In. Mhm. Preis-Leistung für mich auch relevant. Ich mag auch ein bisschen Entertainment dabei. Sehr inspirativ für einzelne kleine Ideenstränge, die da waren. War top. War ganz, ganz, ganz top. In der Kulinarik wird das so ein bisschen naserümpfend betrachtet, obwohl zu hoch ist, weil es irgendwie zu viel des Guten ist. Ein Ding. Aber ich fand es super. Ich habe einen richtig, richtig guten Abend gehabt. Ich habe viel Freude gehabt. Ich habe toll gegessen, toll getrunken, toll unterhalten. Und das war Bombe.
Ist sowas ein Konzeptrestaurant? Weil Konzeptrestaurant hört sich immer so negativ
an. Hört sich negativ an, ne? Aber ja, ist es tatsächlich
ein Italiener ist ein Konzeptrestaurant.
Ja, ja.
Das ist ein italienisches Konzept.
Ja, das
heißt, ja, es ist, ja, was, man Prinzip, benutzt ja manchmal Worte, die vielleicht gar nicht mehr so zutreffend sind, ob nun Fusion-Konzept-Restaurants und so.
Ja.
Es gibt für jede Art von Restaurants gute und schlechte, würde ich sagen. Also es gibt fantastische, einfache Italiener, die von, wo es von vorne bis hinten stimmt.
Ja.
Ja, wo ich, du reingehst, wo schon der Gastgeber, dann das Essen, dann die Atmosphäre, die richtigen Kommoden und Tische, die die schon über Jahre gesammelt haben, wo es alles passt, ne? Und es gibt aber auch, wie das Alchemist, Läden, die dann halt wirklich von A bis Z konzipiert sind und aber auf einer Perfektion wahrscheinlich umgesetzt wurde. Ich war leider noch nicht da. Aber ich bin ja gerade zur Zeit immer unterwegs und esse gerade alle 3 Sterne in Deutschland. Und ich merke jedes Mal wieder, bei so einem Läden, da stimmt es von vorne bis hinten. Das ist dann tatsächlich fast ausnahmslos. Und da siehst du die Handschrift des Küchenchefs und des Menschen, der dahinter steht, auch wie der Laden eingerichtet ist. Ja, du bist natürlich im Saarland irgendwo im Wald und das sieht zwar anders aus als vielleicht in München oder so in so einem schicken Restaurant, aber trotzdem passt es zu dem Koch. Und das ist zum Beispiel für mich sehr wichtig zu sehen, dass du irgendwann die Handschrift des Kochs und des Betreibers total rauskitzeln kannst und dann bist du auf dem richtigen Weg und hast dann alles richtig gemacht. Wenn du dann halt immer voll bist, dann ist es genau das, was man machen sollte.
Warum schmunzelst du?
Ja, weil es genau meine gegenteilige Meinung ist. Dass ich empfinde, dass eine gehobenen 2- bis 3-Sterne-Gastronomie die Handschrift manchmal missen lässt. Dass ich hin und wieder denke, es ist sehr sicherheitsbezogen im Sinne einer
Art Technik. Auflage?
Nee, ja, Aufwand und Produktorientierung, dass die schon eine gewisse Redundanz haben, also sehr oft ähnlich und eigentlich auch die derzeitige Aromstruktur eines Tellers sehr oft ähnlich ist. Da ist sehr, sehr oft eine spezielle Säure drin, eine harte Süße drin.
Einem Zeitgeist geschuldet?
Du meinst, beim Essen genau. Vor allen Dingen.
Und manchmal suche ich die Person, manchmal suche ich den Menschen dahinter, dass er mir was interpretiert, wo ich ihn deutlich erkenne. Es gibt manchmal Gerichte, die erkennt man. Deshalb bin ich auch ein Fan von Rau, auch wenn er mir manchmal echt auf den Sack geht. aber du erkennst raue Gerichte, die sind einzigartig in ihrer Struktur.
Die würdest du blind erkennen?
Ich würde sagen zu 80%.
Aber wenn ich Duck eben richtig verstanden habe, spricht er ja auch ein bisschen vom Interior, also alles, was dazugehört.
Genau, ich spreche von allem.
Nicht nur also Zeitgeist der genau. Soße.
Natürlich muss auch der Küchenchef ab Danke. Und zu mal darauf achten, dass er den, sagen wir mal, 20, 30, 40 Gästen am Abend natürlich schon gerecht wird, dass wenn die Leute sagen, in der Nähe zu Frankreich oder Belgien liegen, und die Leute immer sehr gerne halt Foie Gras und so essen, dass die das auch als ihren Klassiker drin lassen. Weil das
aber,
ist
aber
etwas,
darf ich dich was fragen? In wie viele 3-Sterne-Restaurants warst du jetzt?
Ich war jetzt in 6.
Dann nennen wir mal 5 Signature-Gerichte in diesen 6.
Total. Also kann ich auf jeden Fall nennen.
Na?
Na, ich darf es jetzt nicht bewerten, doch, weil ich bin noch gerade noch in der Tour.
Signature heißt nur, wo du sagst, das ist das Gericht mit der Handschrift des Koches.
Ohne zu sagen, ob es gut oder schlecht war?
Ohne zu werten. Ach so. Einfach nur also, so, wo warst du?
Ich war jetzt im Saarland bei Klaus Erfurt.
Okay, was ist das Signature-Gericht?
Seine Garnele, also sein Kaisergranat in einem Zitronengras, was war das, Rauch, gedämpft. Okay,
dann komme ich jetzt mal auf Tim Raue, was ist sein Signature?
Das ist eine Garnele, aber es ist ein Kaisergranat frittiert mit Mayonnaise. Also völlig andere Geschichte. Nein, das eine ist gedämpft mit Zitronengras, wie so ein mit Zitronenblättern. Eine ganz andere Geschichte als ein Tim Raue, der einen Kaisergranat frittiert. Es gibt auf jeden Fall in jedem dieser Lokale, wo ich jetzt war, ich war jetzt in den letzten 3 Monaten unterwegs und ich kann es sehr gut vergleichen jetzt, jeder hat so sein Signature, jeder hat seine Persönlichkeit drin und das merkt man total. Und auch das Interior passt zusammen.
Okay, deine besten 3 Essen in deinem Leben?
Oh Gott.
Ja,
oh
ja.
Das ist natürlich... Also da gibt es natürlich die einfachen Restaurants, die ich in der Welt gegessen habe.
Die Bullerei.
Deine subjektiven besten Gerichte.
Kannst du nicht sagen. Es gibt diese besten 3 Gerichte in den 3-Sterne-Läden Und es gibt diese drei besten Gerichte auf dieser Welt, auf dem Streetfood, beim Buncha-Essen zum Beispiel. Buncha, wo ich dich hingeschickt habe.
Also Buncha.
Gehört das eins meiner Lieblingsgerichte.
Zweites?
Es ist zu viel, Tim. Es gibt einfach zu viel.
Nee, aber du weißt
nicht, kannst du das sagen? Also drei Gerichte aus der ganzen Welt?
Ja, schon an der gehobenen
Alter. Aber dann bist du sehr eingeengt.
Nee, gar nicht. Das ist einfach
Findest
nur,
du nicht?
Nee, die besten sind ja für mich subjektiv.
Komplett. Wie kannst du eine Nudel aus China vergleichen mit einer Nudel aus Italien oder eine Nudel aus, weiß ich nicht.
Weil ich mein auf mich höre. Ich kann ja nur Brot. Es ist komplett subjektiv. Ja, ich habe keine Außenmeinung.
Dafür,
bei mir ist es ein Gericht in einem Restaurant, das war Il de Dos Paellos. Los Palleros,
ja, Barcelona.
Ich glaube jetzt Barcelona, zwei Sterne.
Ja.
Ein Gericht, was in der Brillanz der Zusammensetzung, der Aromatik, in der Schönheit, in der Schlichtheit für mich so inspirierend war, dass es einen Einfluss auf mein Kochen hat.
Oho.
Also wirklich, das waren Rotschmandsgarnele, auch lustigerweise.
Mhm.
Mandelpüree, Olivenöl und Meersalz.
Mhm.
Das Besondere an der Garnele, es war nur der Kopf gegrillt, der Schwanz war roh. Und dadurch hast du so was Cremiges, Süßliches. Dann ein bisschen die Bitternoten von dem Mandelpüree und dieses feingrüne, grasige von dem Olivenöl mit dem Salz.
Mhm.
Und diese Intelligenz des Gerichtes bestand darin, wie du es gegessen hast. Du hast die Garnele am Kopf genommen und du hast den Schwanz in den Mund genommen.
Mhm.
Und dann hast du musst nicht immer lachen, nur weil man Schwanz
im Ich habe was gelesen
nee.
Gerade.
Ach so. Weißt du, das ist so Pipi-Kacke. Also ich rede hier gerade von einer meiner emotionalen Erinnerungen. Und dann fand ich das so brillant, weil du hattest diesen wirklich jungfräulichen, süßlichen, cremigen Geschmack, diese pure Meeressalzigkeit mit dem Grün. Und du hast den Rauch gerochen. Du hast ihn schon gerochen, aber der hat sich nur in der Nase abgespielt. Und dann hast du gegessen und dann hinten hast du diesen Kopf ausgelutscht. Und das war dann auf einmal nochmal so hinten richtig ein Schlag in die Fresse an purer Würzigkeit. Und ich habe gedacht, wie schlau ist dieses Gericht, den Kopf zu grillen und die Art und Weise des Essens. Das hat mich berührt. Das fand ich großartig. Kein kompliziertes Handwerk. Saubere Idee.
Aber sind jetzt auch noch keine drei Top-Gerichte?
Nein, ich habe jetzt das erste Essen erklärt. Entschuldigung. Dann ist es in der Tat Spaghetti Bolognese, meine allererste italienische Bolognese, die mich sehr berührt hat. Mhm. In Rom, bei einer Familie eingeladen, wo hausgemachte Pasta, situativ am Tisch, großer Tisch, irgendwie mit allem drum und dran, dass ich wirklich diese Bolognese, dieses Drumherum, dass ich verstanden habe, das ist Familie, das ist so, das ist Herz. Und dann in der Tat die Demut vor Perfektion im Essen in Japan. Inzwischen Freund von mir, der die Kaiseki-Küche zelebriert, wo ich sage, eine Aromstruktur ist unfassbar.
Mhm.
Also schon auch in der Demut. Und all diese Dinge, diese drei Dinge, haben einen Einfluss auf mich als Person, haben einen Einfluss auf mich als Kulinarik. Dann kommt die Erfahrung und die Weiternutzung in der gehobenen Gastronomie dazu, was man noch alles so machen kann. Aber das ist das, was für mich meine besten drei Gerichte sind, die ich je gegessen habe.
Okay, jetzt weißt du sie, aber es heißt ja nicht, dass Duck sie auch wissen muss.
Nein, das war ja eine Antwort auf eine Gegenfrage.
Ja, aber weil du ja sagtest, jetzt sag mal. Bist du eher der Typ, der eine Atmosphäre mit isst und dann schmeckt es ihm und beim nächsten Mal nicht, weil die Atmosphäre nicht dabei ist? Oder woran liegt es, dass du nicht sagen kannst, das ist es?
Nee, es liegt daran, dass ich halt zu viel Essen in meinem Leben gegessen habe und zu viel auch Gutes gegessen habe, dass ich es überhaupt nicht in drei Gerichte einordnen kann, weil ich habe so großen Respekt vor der ganzen Küche dieser Welt und ich habe so einen großen Respekt vor allen Köchen, guten Köchen dieser Welt,
das lässt du mich aber nicht
sprechen. Dass jeder, der das richtig gut macht, dass du da den perfekten Moment auch haben kannst in dem Lokal.
Mhm.
Also das kann man gar nicht in drei Gerichte, das geht nicht.
Der große Irrglaube ist immer, wenn man was favorisiert, dass man was anderes abwertet. Da müssen wir uns mal dran gewöhnen. Und das ist ja deshalb, warum ich so Respekt vor dem Michelin habe und keinen Respekt vor den anderen Führern. Der Michelin sagt, du bist gut, deshalb bist du bei uns im Buch. Wenn du nicht im Buch bist, heißt das nicht automatisch, dass du schlecht bist. Also nochmal, was favorisieren bedeutet keine Wertung nach unten. Es bedeutet nur eine Anerkennung und Momentaufnahme einer Geschichte. Ich kenne auch 1000 Gerichte, die ich esse. Ich habe nur eigentlich das Problem, dass wenn du einmal einen perfekten Geschmack im Mund hattest, dann ist es ganz schwer.
Aber ich sag dir nochmal,
einen Abstrich zu machen und das genauso gut zu finden, wenn es die ähnliche Assoziationskette hervorruft.
Zum Beispiel eine perfekte gegrillte Hongkong-Ente in Canton, also in Hongkong, die frisch morgens um 6 Uhr ins Fenster gehangen wird, die gerade rauskommt, der schlägt das in Stücke.
Wir reden Peking-Ente, ist das
nicht? Nee, ganz anders. Ja. Peking-Ente ist ja die aus Peking kommt. und die aus Hongkong, aus Kanton.
Sag nichts, kommt aus Hongkong.
Ja, kommt aus Südchina. Ne? Aber das ist die klassische Barbecue, sieht ähnlich aus. Aber die Peking-Ente, da isst du eher die Haut, die ist wichtig. Hm? Das Fleisch ist nicht so wichtig. Andersrum im Süden, wo ich herkomme und wo meine Großeltern herkommen, da sind die Küche ist auch in Nordvietnam zum Beispiel sehr beeinflusst. Und wir sind es gewohnt, frisch gegrillte also Enten zu essen. Und wenn du so eine Ente nimmst, den Schenkel mit dem Fett dazwischen und dann das in den Mund nimmst, du kannst nicht sagen, dass das nicht eine der schönsten Dinge ist, die du in den Mund stecken kannst.
Aber da bin ich
aber. Weißt du, das ist so, das kannst du gar nicht vergleichen, ob nur eine Bolognese bei der Familie Balestrieri zum Beispiel geil ist. Oder wenn du am Markt in so einer Lagerhalle einen kleinen Imbiss hast, ich gehe da morgens hin, krieg da so eine Ente in den Mund gesteckt und denkst, fucking hell. Mhm. Oder ein Typ in San Francisco sitzt in einem Restaurant neben mir, isst eine Quail, Wachtel, oder eine Taube war es vielleicht sogar, Swap oder so. Warp. Irgendwie, nee, nicht Pigeon, sondern es hieß Swap oder so. Und der, ich sehe den Typen, weil alle haben gesagt, das ist der Laden für diesen Vogel. Ich dachte, ja, gut, cool, wie gut kann es sein? Ich gucke mir den Typen an, der sitzt alleine, ein Japaner. Der nimmt diesen Vogel in den Mund, macht die Augen zu und isst den so. Und ich dachte, hey, spinnt der? Und dann kriege ich diesen Vogel, stecke ihn in den Mund, denke auch, das ist das unglaublichste Gefühl, was es gibt. Und deswegen meine ich, es gibt in jedem Land bestimmt irgendein Gericht, wo du dafür sterben würdest, dass du das bekommst.
Das, was du Mouthwater immer nennst wahrscheinlich.
Trotzdem ist die Quintessenz meiner Frage aufgegangen, weil alles, wovon du jetzt erzählst, sind emotionale Gerichte. Mhm. Und nicht
aber auch, das ist alles, auch geschmacklich. Also
ja, aber nochmal,
frisch auf den Punkt.
Das meine ich. Es ist Demut vor dem Produkt. Es ist Perfektion in der Zubereitung, nicht aber, in der Technik.
Aber ich habe auch schon beim Klaus Erfurth, ich habe auch schon beim Christian Bau und ich habe jetzt beim Marco Müller, beim Christian Jürgens, wo ich jetzt die letzten Monate war, ich habe da immer ein Gericht gehabt, wo ich dachte, ich sterbe jetzt. Also so gut sind die. Und jeder hatte ein, zwei von diesen Gerichten, die genau das widerspiegeln und das genau ihr Signature Dish ist.
Okay, hab ich überhaupt nicht, weil ich finde, da ist es immer so die Summe des Gesamten. Komplettes Gesamtkonzept berührt mich dort. Inklusive der Facette des Drumherum. Bei mir ist oft einmal nochmal das ganze Drumherum ein too much. Muss ich einfach sagen, nach wie vor Genuss merken, also was bei mir sich einbrennt, richtig einbrennt, geht ohne persönliche Assoziation nicht. Und da ist mehr Reiseerfahrung, Moment, Freunde, die einen an die Hand genommen haben.
Aber ich sag dir, es gibt auch Köche, die können das, auch das, wenn die Atmosphäre nicht stimmt, die können dich überzeugen. Ich habe mich auch schon mal geärgert, dass ich in ein Restaurant gekommen bin, habe einen schlechten Tisch bekommen, habe mich total geärgert. Aber dann nach und nach bringt er dir das erste Gericht, das zweite Gericht und dann wird es immer besser. Und dann denkst du, oh fucking hell, das ist so gut. Und dann fängt er auch an, mit dir zu reden und dann kommt man ins Gespräch. Und dann ist auf einmal am Ende, hast du einen fantastischen Abend gehabt, hast mit das Beste gegessen. Und du lässt dich einfach dann von dem Essen überzeugen. Und von
das hatte ich im Alchemisten.
Ja, zum Beispiel. Ne? Sowas hatte ich jetzt auch zweimal, wo ich am Anfang mich geärgert habe. Aber dann haben sie mich durch das Essen überzeugt. Und das geht.
Warum gehst du 3 Sterne gerade essen? Aus Corona-Langeweile?
Nee, es hat sich irgendwie entwickelt, dass ich...
oder isst du nichts mehr unter 3 Sternen?
Nein, das ist tatsächlich so. Ich habe ja jetzt die letzten 10 Jahre mal mich mit Sternen beschäftigt. Habe 1-2 Sterne gegessen, habe auch mal 3 Sterne gegessen. Aber dann habe ich neulich einen Freund kennengelernt oder einen neuen Freund, der ist so ein bisschen Podcast, der ist Blogger und ein bisschen so Hobby-Gourmet. Und wir haben uns kennengelernt und da haben wir irgendwann auch Spaß gesagt, weil wir bei Marco Müller in Berlin zusammen gegessen haben. Haben wir gesagt, ey, jetzt habe ich Lust, einfach mal alle 3 hintereinander zu essen.
Aber nicht Julien.
Nee, nicht Julien.
Julien Walter,
der alle 3 Sterne
weltweit essen will.
Ich wollte gerade sagen, der ist weltweit unterwegs.
Ja. Der ist tatsächlich weltweit unterwegs und der hat in Deutschland alle schon gegessen. Und ich möchte auch einfach mal alle hintereinander wegessen.
Wie viele gibt's? 9?
Es gibt 10. 10. Plus den 11. Das ist die Schwarzwaldstube, die ja abgebrannt ist.
Ja, genau.
Aber die ist jetzt wieder auf. Den würden wir noch dazu machen. Und es geht mir ein bisschen darum, was tatsächlich die Besten ihrer Zunft so treiben. Mhm. Das hat mich einmal interessiert, weil 1 Sterne, 2 Sterne habe ich alle gegessen oder viele gegessen Und jetzt wollte ich wissen, was wirklich die allerbesten ihres Fass machen und was die anders machen. Und das ist natürlich auch ein Lernprozess für mich. Egal, ob ich es nun machen will oder nicht will später, aber ich will auf jeden Fall lernen. Und ich habe ein riesen Interesse daran gehabt.
Meine ketzerische Frage, warum hast du keinen Stern mit 14 Restaurants? Wie oft willst du es noch probieren?
Ne, ich habe es nie probiert, ne? Weil ich habe ja nie den Anspruch gehabt, dass ich selber perfekt arbeiten kann, weil ich bediene in dem Sinne halt den Endkunden und der ist, wie gesagt, von der Oma die, oder von den Familien oder von Celebrity oder von den Leuten von nebenan. Und ich glaube, wenn ich bestmöglich kochen möchte, müsste ich mich viel mehr konzentrieren. Also ich müsste mich viel mehr darauf einlassen. Ich müsste ein Esskonzept gestalten, wo ich 100% dahinter stehe. Und ich müsste halt mit den besten Leuten in meiner Company arbeiten. Das ist jetzt natürlich der Plan in den nächsten Jahren, dass ich nochmal ein Restaurant mache, wo ich tatsächlich bestmöglich koche, wie der Duck kochen könnte.
Was ist da das Ziel? 1, 2 oder 3?
Das ist dann egal.
Also nee, aber was ist das Ziel? Du hast ja nicht.
Nein, ich denke, dass ein Stern sollte natürlich schon fallen. Und alles andere wäre eine Überraschung. Aber ich möchte versuchen, einfach mal ein Restaurant zu machen, wo ich keine Kompromisse mehr eingehe, wo ich nicht mehr darauf achte, dass ich 100 Gäste habe, sondern ich möchte halt eher nur für 20 oder für 12 oder für 30 maximal kochen, wo ich mit meinem Team, wo ich keine Angst mehr haben muss, finanziell. Also ich mache das jetzt mehr so für mich und für eine Art Schmuckstück oder eine Art Lieblingsprojekt. Und da möchte ich mit meinen besten Leuten zusammen bestmöglich kochen. Nur darum geht's.
Aber dann müsste doch theoretisch, um jetzt mal den Spagat zu schaffen, deine Aufgabe für das Weihnachtsspezial von Kitchen Impossible die perfekte Meisterprüfung nicht gewesen sein, weil du und Tim Raue,
tatsächlich so.
Ihr seid tatsächlich in ein Restaurant geschickt worden, das La Buite, habe ich das richtig ausgesprochen, La Buite, in Frankreich.
Ja. Ja.
Nicht von einem Ein- und nicht einem Zwei, sondern von einem Drei-Sterne-Koch. So, jetzt könnte man ja meinen, Tim verdreht die Augen, jetzt könnte man ja meinen, für Raue kein Problem, der weiß, wie man nach den Sternen greift. Mhm. Du bist Noviz eventuell auf diesem Feld. Mhm. Wie ist das abgelaufen? Mhm. Und ist das nicht, ganz kurz noch, Frage an dich, Tim.
Wie viel darf man denn erzählen?
Ihr dürft erzählen, was ihr wollt, die Freigabe habe ich. Ist das nicht gemein, bei Kitchen Impossible jemanden 3 Sterne nachkochen zu lassen? Ja,
das ist schon fies. Das fand ich echt fies, Tim. Vor allem in 3 Gänge, ne? Nicht ein Gang, sondern 3 Gänge mussten wir nachkochen. Da hat er sich ja schon manchmal aufgeregt. Also, es ist, na gut, er antwortet einfach mal.
Ja, antworte mal bitte.
Oh Gott.
Also wir reden hier von Kaviar, Blumenkohl, Schnee, frische Haselnüsse, Rinderfilet mit Schalotten in Salzkruste und Milch in allen Varianten. Das waren die Gerichte vom Originalkoch oder den Originalköchen René und Maxime Melleur.
Melleur.
Ja, da trage ich inzwischen eine gewisse Arroganz in mir drin, wo ich sage, Rinderfilet und Soße sollte man auch kochen können. Herausforderung bestimmt der erste Gang und auch der zweite, auch der dritte Gang, Hauptgang, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist an Profanität kaum zu überbieten gewesen. Und ich war wahnsinnig überrascht, wie dusselig sich Leute beim Kochen anstellen können. Ja. Und vor allem, wie groß die kleine Scheiße reden können.
Ja.
So viel dazu. Ich habe schon so oft bei Kitchen 3 Sterne kochen müssen und ich habe schon so oft mehrere Komponenten und es ist Prinzip übrigens, Duck, dass beim Weihnachtsspecial mehrere Gänge gekocht werden. Das ist die Basis. Deshalb haben wir ja auch 4 Gänge gekocht, ne? Nur am Rande.
Mhm. Jetzt zu dir kommen wir gleich.
Ja, nee, ich wollte einfach nur, das ist das Prinzip dieser Sendung, weil man zu zweit antritt gegen zwei. Das macht man nicht nur ein Gericht. Natürlich ist das immer mit Herausforderungen verbunden.
Ja, 3 Sterne.
Ja, was 3 Sterne?
Das ist schon
das Beste.
Mehr gibt's ja nicht, oder?
106 Restaurants in der Welt.
Was habe ich gekocht? Ich habe 3 Sterne in der Traube Thunbach kochen müssen. Ich habe 3 Sterne in
was? Jetzt ist er abgebrannt.
Also, ich habe 3 Sterne in Holland kochen müssen. Ich habe schon so oft 3 Sterne kochen müssen. Alleine ich habe die Größten der Welt nachkochen müssen. Johnny Burr. Wie heißt er hier in Holland? Sergio Herrmann kochen müssen. Ich habe Tim Raue kochen müssen. Ich habe Christian Jürgens kochen müssen. Ich hab so viele Leute schon kochen müssen. Deshalb, ja, natürlich.
Aber denkst du, Tim, du könntest 3 Sterne denn kochen?
Niemals, nein. Ich glaube, das sind 1 Stern und das mag arrogant sein, wenn man sich, genau wie du es sagst, fokussiert, konzentriert und das Beste aus einem rausholt, wird man dazu in der Lage sein. Das glaube ich wirklich, weil dafür sind wir auch, die jetzt nur vermeintliche allgemeine Gastronomie führen, glaube ich, so gut in dem, was wir tun. Deshalb denke ich schon. Bei 2 Sternen wäre ich, glaube ich, schon raus, weil da fehlt mir ein Gen. Das ist die Konstanz und die Exaktheit in der Ausarbeitung einer Rezeptur. Das fehlt mir einfach.
Und das ist ja die Voraussetzung für 2 und 3 Sterne, dass du konstant eigentlich jahrelang dich entwickelst.
Und zwar
dass
jedes
Gericht. Dass die dich sehen, dass du dich entwickelt hast. Und nicht, dass du ein Jahr fulminant kochst.
Die von Michelin.
Genau. Du kriegst auch niemals 3 auf einmal oder 2. Ganz selten. Gerade als Neueinsteiger. Und Tim würde jetzt nicht 2 auf einmal kriegen und ich auch nicht, weil wir unbekannt sind. Wenn du natürlich.
In der Szene.
Ja, in der Szene. Wenn du natürlich vorher schon mal 2 Sterne
oder berühmt-berüchtigt.
Ja, berühmt-berüchtigt.
Deswegen, also ich glaube, dieses herauszukitzeln, was du in 10 Jahren oder so tust, das wollen die sehen. Und dann kriegst du deine Belohnung.
Okay, aber dann kriegt ihr jetzt diese Aufgabe gestellt und jetzt hast du jemanden im Team, der hat schon 2 Sterne Raue, richtig?
Mhm.
2?
Ja.
Hat er aber auch oft bewiesen, dass er das nicht nutzt.
So. Nee, aber worauf ich hinaus will, was kannst du dann dazu beisteuern? Was lässt dich, Tim? Ja. Und was geht überhaupt, wenn du, wie ich gehört habe, sowieso erstmal viel zu spät zum Kochen kommst?
Ja. Also, ich dachte, als ich das gesehen habe, alle 3 Gänge, das Einzige, wo ich auch Gott gesagt habe, war tatsächlich bei dem Dessert, und weil ich da einfach sehr schwach bin.
Milch in allen Variationen.
Alle beiden anderen Vorspeisen und Hauptgängen, davor hatte ich keine große Angst. Es war halt viel, viel Arbeit. Und das Gute, glaube ich, was ich halt bei mir drin habe, ist halt, ich habe so ein Gefühl für bestimmte Garmethoden, Texturen. Und da lasse ich mich auch nicht beirren oder auch von Geschmäckern. Wenn ich denke, das ist halt Ziegenmilch, dann ist es meistens Ziegenmilch und nicht irgendwie Schafsmilch oder so. Und dann versuche ich das bis zum Ende halt durchzusetzen beim Tim.
Und
der Tim dann halt sagt, nee, ist es nicht.
Das stelle ich mir spannend vor.
Ja, da sind wir auch manchmal ein bisschen zusammengeclasht, aber am Ende hat es auf jeden Fall gut funktioniert, dass ich schon das Richtige herausgefunden habe. Und da ist der Tim ja auch, also Tim Melzer auch sehr gut, dass er genau eigentlich herausfindet, was das Essentielle darin ist, an dem Gericht. Ja, das hat er letzte Woche auch sehr gut bewiesen.
Ich glaube, dass Duck und ich sehr ähnlich sind im Verhältnis zu den anderen, dass wir nämlich weil wir beide sehr bewusst essen gehen. Ja, eine brillante Analyse, dass wir einen sehr guten Geschmack haben.
Von dir kennt man das?
Ja, aber Duck auch.
Alleine die Sache, dass du sagst, Rinderfilet braten, das kann jeder. Aber er hätte es genau falsch gebracht.
Ja, ich weiß.
Weißt du? Und es gibt nämlich andere Methoden. Und
das
schmeckt einfach anders.
Nein, so viel wollen wir jetzt auch nicht preisgeben. Wir dürfen zwar, aber wir bleiben mal. Tim Raue und Duck haben gegen Max Stroh und Tim Melzer gekocht und in dem Weihnachtsspecial. Ja. Und es gibt eine Herausforderung, einmal 3 Sterne gegen, ich sag mal, rudimentäres,
da können wir sagen, du bist, genau, ihr seid beim Hexer.
Wir sind beim Hexer und uns wird eben die Gegenwelt um die Ohren geprügelt. Auf der einen Seite ist es 3 Sterne, auf der anderen Seite ist es 1 Stern. Allerdings gekocht wie Neandertaler und
Kohlenfondue mit Kohlenbrot, Heusuppe, Lebkuchenwurst auf Lebkuchen und Apfelring und zum Schluss ganz klassisch Christbaumeis.
Ja, Christbaumeis, meine Mutter Christbaumeis. Also hier reden wir wirklich von Christbaum, wir reden vom Eis vom Weihnachtsbaum.
Aber es war natürlich auch, weil du irgendeiner hatte den Weihnachtsmann getötet, das war auch so ein bisschen. Also.
Aber das ist nicht, aber was eben das Bemerkenswerte ist, glaube ich wirklich dadurch, dass Duck und ich beide nicht so in unserer Schublade denken, haben wir ein relativ offenes eine Geschmackswahrnehmung. Die Demut, die ich immer ein bisschen provokanter darstelle als Duck jetzt, dass ich sage, ach komm, so schwer ist es auch nicht, aber diese Begeisterung für eigentlich alle Facetten der Kulinarik, nicht erst ab einem gewissen Einstiegspreis oder auf einem bestimmten Wertungsniveau, sondern das, was du eben erzählt hast bei der Hongkong-Ente, dieses Fett zwischen den Beinen, ich wusste genau, was du meinst. Exakt, genau das ist das, worauf ich abgehe.
Ja.
Nuancen rausschmecken, sich ein bisschen zu beschäftigen und selber gerade seine eigene kulinarische Leinwand ist nicht so voll, dass man eben da nicht den Pinselstrich des anderen noch wirken lassen kann. Was wir beide haben, er ist ein bisschen versessener als ich, ich sag mal, die technische Erfahrung. Bei dir ist es dadurch, dass du Autodidakt bist, also praktisch in jede kulinarische Welt dich einarbeiten musst. Und bei mir ist es, weil ich ein Ignorant bin. Mhm. Weil ich einfach schon ein relativ enges, ich sag mal, Geschmacksbild für mich in meiner privaten Welt habe. Außer ich lasse mich von Kollegen beeinflussen. Aber die Analyse ist bei uns gleichermaßen gut.
Und die hat man oder hat man nicht?
Das ist Talent.
Ich denke auch, das ist so ein bestimmtes Talent und das ist halt das Gefühl und die Leidenschaft dafür. Und dass man sich Gedanken macht über dieses Zwischenfett zwischen den Schenkeln. Ne? Mhm. Und, oder ich habe neulich einen Schweinebraten gegessen in München. Da ist diese Kruste, die war nicht aufgepoppt und irgendwie knusprig, sondern die war glatt, aber drunter war eine Fettschicht. Und dann beißt du rein und trotzdem ist es knusprig und du denkst, fuck, sowas Gutes habe ich noch nie gegessen und wie kriegt man das hin? Mhm. Ne, weil jeder macht eine Bubbelkruste, aber die machen es glatt, wie bei einem Spanferkel und trotzdem mit Fett drin.
Und haben sie dir gesagt, wie sie es hinkriegen?
Nee, die haben noch nicht mal ein Stück extra gegeben. Also ich habe nachgefragt, kann ich noch ein extra Stück haben? So 3 Zentimeter haben sie nicht gegeben. Meinten so, gibt's nicht bei uns.
Weil die Fragen kommen werden zu Kitchen Impossible. Ja. Durch Corona habt ihr ein bisschen anders gedreht, als es gewohnt war, Tim. Kannst du mal ganz kurz erzählen, warum nicht nur Schnee, nämlich gar kein Schnee, sondern auch ein paar Sonnenstrahlen zu sehen sein werden in der Ausgabe?
Wo?
Jetzt im Kitchen Impossible Spezial.
Ja, weil die feinen Herrschaften Rau und Duck keine Zeit hatten, in den Wintermonaten zu reisen. Nein, es war einfach eine Wettersituation. Ja. Wir haben uns für ein Weihnachtsspecial wieder entschieden und es muss ja gedreht werden, es muss alles passen und in dem Falle war der Schnee schon weg.
Ja. Und ihr habt. Und
wir drehen ja nicht, also nur für die Erklärung, wir drehen.
Genau das meine ich.
Wir drehen für Kitchen Impossible ab Februar.
Das meine ich.
Und es ist ein massiver Aufwand. Nicht nur das Drehen selber, das ist fast der schnellste Part. Vorbereitung, Reisemodalitäten, Gerichte finden, Timing finden und dann ist das Ding abgedreht und jetzt kommt die Magie obendrauf. Das ist sozusagen die Power. Und das ist der Schnitt. Und der Schnitt musikt all das Ganze, das zu verdichten. Ja. Das dauert Ewigkeiten. Deshalb haben wir das Weihnachtsspecial. Ihr wart im April unterwegs, ne?
Wir wollten im April. Wir wollten März, April.
Dann kam Corona. Stimmt, dann kam ja.
Aber dann genau, sind wir darauf am 30. August gewesen.
Stimmt,
wir waren im Hochsommer in den Bergen. Stimmt.
Darauf wollte ich hinaus. Corona,
Lockdown, hab ich vergessen.
Corona hat alles anders gemacht.
Ja.
Deswegen, weil die Fragen kommen werden. Ich habe die gerade hingelegt, Tim. Wir haben unendlich viele Fragen von den Feeds bekommen zum Thema Kitchen Impossible. Vielleicht gelingt es dir von den 740 anderthalb mal rauszuholen, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch merken, dass wir manchmal einfach nicht zu allem kommen, weil mindestens einer in diesem Raum viel, viel, viel redet. Ihr seid also im April das erste Mal los, Duck?
Nee, wir sind im Juli.
Im Juli?
August meine ich, August.
Und dann ist es, wie kommt dann Weihnachtsstimmung auf?
Ihr werdet sehen, also nicht wirklich viel, weil es natürlich bei irgendwie 25 Grad oder so in den Bergen natürlich schwierig ist mit Weihnachtsgefühle und es ist schönster Sonnenschein gewesen. Aber das Hotel war halt irgendwie kuschelig, wo wir halt waren, im La Buite und das ist das Einzige eigentlich, glaube ich. Und jetzt ist wirklich so der Schnitt wichtig von den Leuten dahinter, wie sie das halt nachher zusammenbringen, dass wir trotzdem beim Weihnachtsspecial doch eine Atmosphäre hinkriegen. Ne?
Hast du eine Ahnung, wonach geht das eigentlich? Wer kommt im Weihnachtsspecial? Ist das immer ein Zirkel auf Leute, die mit dabei waren bisher? Suchst du die Leute aus, Tim? Ist das, wird blind gezogen?
Nein, also wir können ja mal sagen, Kitchen Impossible ist eine Kochfamilie. So, es gibt momentan jemanden, der überwiegend zu sehen ist, das bin ich. Das liegt einfach in der Natur, weil ich diese Sendung mal mit Tim Rau gestartet habe und der Hauptgastgeber bin. Und weil ich, glaube ich, niemanden gibt, der so herrlich die Fresse aufreißt und so viel reinkriegt und trotzdem keine Lernkurve nach oben zeigt und sich immer noch für den Geilsten hält. Das ist sowas, das ist never ermüdend. Das ist wie Rocky, eigentlich ist das Rocky Balboa.
Stimmt.
25 Mal niedergeschlagen.
Einmal versuche ich es noch.
Nix mehr Augen, die Stirn aufgeschnitten, damit man überhaupt noch Augen liegt, aber sich immer noch für den Welt. Und irgendwie hat er dann mal Lucky Punch und gewinnt. Also das ist ein bisschen die Story. Grundsätzlich ist es so, dass wir versuchen, gegen Menschen anzutreten oder ich, die Charakter haben. Ob der mir immer gefällt oder nicht, das ist eine andere Sache, aber grundsätzlich, dass sie einen Charakter haben, dass sie eine Kochhandschrift haben, dass sie nicht einfach nur gut sind, dass sie ein Leben hatten, dass sie eine Geschichte zu erzählen haben und dass sie auch eine Attitüde zum Kochen haben. Dann steht der Gegner fest und dann überlegt man sich natürlich, boah, wo hätte der seine Achillesferse? Manchmal recherchiere ich selber. dass ich dann wirklich versuche, das Umfeld zu kontaktieren und sagen, Mensch, was kann der nicht ganz so gut? In den meisten Fällen, ich trete ja nicht gegen Kanonenfutter an oder Fallobst, sondern es sind die Besten der Besten, die unser Land nur zu bieten hat. Und das meine ich nicht nur in der Wertung. Auch jemand wie Duck, der natürlich mit seiner Erfahrung und seiner Vielfältigkeit im Aufbau der Gastronomie...
Auch gerade unter den 100 deutschen besten Köchen aufgetaucht.
Ja? Ja. Wo das?
Ja, hier, Rolling Pin. Ja, warst du nicht dabei, Tim? Das Einzige, was du da hingekriegt hast, ist ein Cover in einem rosa Pullover.
Immerhin, dafür bin ich auf der Titelseite. Also wer verkauft, damit sich jemand für die 100 Besten interessiert?
Ja, okay.
Dafür ist der Motherfucking Melzer vorne.
Punkt für dich.
Da ist der Motherfucking Melzer. Die müssen mich aufs Kassamt machen, damit man sich für die 100 Besten interessiert. So ist
ja, ist ja gut.
So, nein, es war ein Spaß. Dann sucht man sich die Aufgaben aus. Manchmal denkt man, oh, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, was hatte ich bei dir? Bei dir, du warst Stiegel und...
Ich war Stiegel und den Burger, weil ich mal gesagt habe, dass jeder Idiotenburger machen kann.
Deswegen hat er mich hätte aber auch Tim sagen können.
Bitte?
Das hätte auch von dir
kommen können. Ja, auch und dann habe ich gedacht, Mensch, Burger ist eine lustige Aufgabe. Dann schicke ich allerdings die Redaktion los und die recherchiert einen guten Burgerplatz, wo die Geschichte stimmt, wo die Bilder stimmen, wo das sonst ist. Oder aber ich habe selber eine persönliche Erfahrung gemacht in einem Essen, wo ich sage, das müssen wir unbedingt umsetzen, weil besser geht's nicht für mich in der Gesamtheit. Das ist nicht meist nicht immer kompliziert, ist nicht immer komplex, es ist manchmal nur die Emotion.
Ja.
Das ist ein, ich sag mal als Beispiel, die Banchao.
Buncha.
Buncha ist in meiner Assoziation, weil ich mich nicht in diesem Lebensmittelbereich sehr gut auskenne, war es eine Pho. Eine unglaublich aromatische, nahezu fleischige Brühe mit einer Aromatik, einer Dichte, die einzigartig ist. Grundsätzlich ist die Rezeptur heißes Wasser, Fischsoße, Zucker, Geschmacksverstärker und
Essig.
Essig oder Limettensaft oder Essig.
Essig.
Essig. That's it. Die Suppe
aber das,
klopfst du, in Anführungszeichen jetzt mal extrem gesprochen, in 5 Minuten
zusammen. Ja.
Extrem gesprochen.
Aber diese Suppe, das ist keine Suppe, sondern eine Soße, eine Dipsoße.
Ach, guck mal an.
Die musst du in Vietnam erstmal finden in dieser Art und Weise und Qualität. Ja. Mhm. Es gibt überall dieses Gericht.
Ja.
Aber es gibt nicht viele Häuser, die so eine gute Soße haben oder so ein gut gegrilltes Fleisch.
Und wenn du das erstmal, wenn du das dann mal raus hast, dauert das 5 Minuten. Ich habe ungefähr 8 Stunden gebraucht, um allein die scheiß Suppe zu kochen oder die Soße, weil es komplett fehlinterpretiert habe. Also, Komplexität ist nicht immer das ganz große Thema. Entweder habe ich eine Erinnerung, dass ich selber was gegessen habe, eine persönliche Erfahrung, oder der jeweilige Gegenkoch hat eine persönliche Erfahrung. Dann kommt hinzu, manchmal muss die Geschichte stimmen, manche Geschichten wiederholen sich zu oft, deshalb muss man noch mal reingehen und insgesamt eine bunte kulinarische Mischung anbieten, ob der Gerichte, die es lohnenswert sind, gekocht zu werden.
Ja.
Simple as it is. Das muss man einfach mal sagen. Und dann gibt es den, ich sag mal, den offiziellen Part, wo die Redaktion noch Zugriff drauf hat. Das ist die Anreise. Da, wo man praktisch in die jeweilige Region oder in die Stadt oder in die Straße reinkommt, wo der Originalkoch seine Box zubereitet. Da läufst du ein bisschen durch die Stadt, schaffst ein paar bunte atmosphärische Bilder. Das ist ein bisschen redaktionell vorbereitet.
Dann wirst oftmals irregeführt natürlich, extra nochmal irregeführt, dass du dann halt in einem Bistro sitzt und aber auf einem vietnamesischen Chauffeur bekommst.
Richtig. Also, dann kommt die Box. Dass
du falschen Ahnung hast.
Dann kommt die Box, dann ist die, dann wird analysiert und ab dann ist Anarchie. Ab dann ist Anarchie. Genau. Ab dann machst gibt es, und das reizt dann ja auch, weil dann gibt es 2 Chefs sozusagen, die aufeinanderprallen. Das eine ist die Fernsehredaktion, die versucht, das Ganze zu erzählen. Und dann gibt es den arroganten Koch. Und das sind wir alle übrigens.
Genau.
Ne? Also das nicht nur Melzer.
Wir tatsächlich sind wirklich alle, die da mitmachen. Ne? Ja. Und das Schönste, finde ich, bei Kitchen Impossible ist tatsächlich, dass du kein Skript hast. Es gibt kein Skript, sondern die halten die Kamera drauf. Es gibt kein Puder, es gibt keine Schminke, es gibt nichts.
Gibt
es
sowas wie einen Ehrenkodex? Weil eine Frage, die immer wieder kommt, ich habe sie noch nie gestellt, ich stelle sie halt einfach mal. Und die kam jetzt auch wieder. Was macht ihr ab dem Zeitpunkt, ihr bekommt die Box, ihr bekommt das Essen, ihr guckt es euch an, ihr analysiert es, ihr flucht, dann geht ihr ins Hotel und schlaft, um am nächsten Morgen loszulegen. Und ganz viele Fragen. Glaubt ihr doch wohl selbst nicht, dass ihr in der Zeit nicht googelt oder euch erkundigt oder mit jemandem darüber redet. Ist das ein Ehrenkodex?
Es gibt einen Ehrenkodex, gegen den oft
Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine Regelhandlung dafür gibt.
Naja, also ich sag mal so, seitdem wir Tim Raue dabei haben, der
Bücher hinlegt.
Der wollte ich gerade sagen, der kauft sich ein Kochbuch und legt das neben seine Rezeptur, um das umzusetzen. Glaube ich, ist sowas wie Ehre hat dieses Format längst abgegeben.
Okay. Also wenn man es tatsächlich dingfest machen möchte, dass keiner irgendwo guckt, dann müsste man ja sofort loslegen. Mhm. Weil klar kann jeder so ein bisschen im Internet gucken, wie macht man nun eine Nudel oder wie macht man ein Brot oder, aber das heißt ja noch nicht, dass du das genauso hinkriegst wie der Originalkoch.
Ne? Also das und ich glaube, ich bin relativ guter Beweis dafür mal im Extrem. So dumm kann ich gar nicht googeln, wie ich mich manchmal anstelle. Ja. Also bei aller Liebe.
Und bei dir stimmt
so,
das.
Also da ist kann man gut so, unterschreiben, wo ich hin und wieder mal denke, Alter, wie dumm kann man eigentlich sein als solches. Ich glaube an meine Assoziation und ich finde, es ist auch die große Leidenschaft, eigentlich einen eigenen Weg zu finden, als was nachzukochen. Ja. Und die Aufgabe ist schon nachkochen. Ja. Nachkochen ist schwer. Und zwar exakt nachkochen. Weil jeder hat eine kleine Interpretation. Jeder hat eine andere Wahrnehmung. Jeder hat, das sieht man ja gerade bei den Doppel-Challenges. Analyse jetzt im Weihnachtsspecial, zwei Köche, die dasselbe essen, aber zwei komplett verschiedene Meinungen.
Ja, völlig
der eine zwei sagt komplett so, verschiedene Meinungen. So.
Raue und Duck.
Ja, an zum Beispiel. Stelle, ja. Oder die beiden auch. Also
nee, wir waren immer ein Herzen.
Ihr seid dieses neue Pärchen, ne?
Also ich hab schon gemerkt. Wer jetzt?
Max und Tim.
Ja.
Ein Herz und eine Seele.
Aber es ist ich glaube, im Rahmen von Unterhaltungsfernsehen ist es das ehrlichste, direkteste und dreckigste Format.
Ja.
Wo dermaßen Emotionen so ungefiltert gezeigt werden, mit allen Ebenen. Auch mal mit schlechter Laune. Und damit meine ich noch nicht mal pöbeln. Sondern ich meine allgemein so. Wir hatten jetzt gerade eine Challenge, die war schwer, die war wahnsinnig kompliziert, aber gar nicht so sehr vom Kochen im Nachhinein, weil man hatte gar keine Zeit, sich mit dem Kochen zu beschäftigen, weil man die ganze Zeit sehr viel geschnippelt hat. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich einfach, wenn ich mich eine Stunde auf eine Sache konzentrieren muss, werde ich wahnsinnig in der Birne und habe einen innerlichen Kampf mit mir selber, eine innerliche Zerrissenheit und werde wütend. Aber nicht, weil die Aufgabe, sondern nur, weil das macht mich wahnsinnig. Wenn ich alleine kochen muss, wenn ich keinen Dialog habe, wenn ich nichts zum Rühren, nicht zum Schmecken, nicht zum, dann ist das meine große Achillesferse. Mhm. Für mich persönlich sind Aufgaben, wo du den Geschmack nicht entwickeln kannst, wo du keine Zeit hast, hinzuzufügen, wo du keine Zeit hast, so ein bisschen wie eine Suppe. Eine Suppe, ja. Du fängst an.
Also man kann es auch so nennen, als wo er nicht rumwichsen kann.
Ja, könnte man auch sagen. Ja,
das ist so das, was er immer sagt, ne? Dass er ein bisschen rumwichsen in der Soße. Ne?
Sag also, nochmal die Suppe bitte, Tim.
Fahr.
Nein, wie du die Suppe angehst. Du hast gerade erzählt.
Na, die Suppe ist basic, ist erstmal Wasser mit dem Produkt. Mhm. Erstmal ist ein Tee.
Was? Das finde ich gut, aber so, fahr.
Nee, aber du hast ein Produkt, das schmeißt du in Wasser und dann kochst du es auf und dann ziehst du erstmal die Grundaromatik. So, und jetzt gilt es ja darum, das draus zu machen. Wie viel Fett, welches Fleisch, welche Note. Ich sag mal, bei einer simplen Variante wie einem vermeintlich simplen Sashimi, roher Fisch. Du kannst ja ein Hamachi. Du hast ein Hamachi-Filet.
Hamachi the Fish.
Dieses Filet ist nochmal in der Mitte geteilt sozusagen. Hat nur eine kleine Der rechte Teil ist das Loin, also ist der Rückenbereich. Ist etwas magerer. Derselbe Fisch, dasselbe Stück, genau gleich dick geschnitten, auf derselben Höhe, nur vom unteren Part geschnitten, schmeckt komplett anders. Und das sind halt so Kleinigkeiten irgendwie, wie man eben auch sich wirklich mit Geschmack beschäftigen muss. Und manchmal bist du blind, manchmal verpasst du es, manchmal versemmelst du es, manchmal ist der Stress groß. Wirklich, es gibt bei Kitchen Impossible eine Herausforderung. Man glaubt das nicht, Nudelkochen ist schwer. Kartoffelchips machen kann einen ganzen Tag dauern.
Es kann passiert.
Es kann einen ganzen Tag dauern. Wir reden von frittierten Kartoffelchips. Ja. Mit einem kleinen Twist, muss man sagen. Aber
das kann
tagelang dauern. Weil du bist dann ja auch so, du hast es probiert, du hast es abgespeichert. Du willst das. Das ist der verfickte Ehrgeiz, den wir alle haben. Jeder will's, egal wie wir auftreten, mit welcher Überheblichkeit, mit welcher Arroganz, mit welchem Perfektionismus. Wir wollen's perfekt abliefern. Mhm. Wir wollen's. So. Keiner stellt sich hin und sagt, ist mir doch egal, was die da fressen, die Idioten, sondern wir ärgern uns über unsere Herausforderer, wir ärgern uns über uns selber, wir ärgern uns über das Produkt manchmal, was man vielleicht nicht in der richtigen Qualität bekommen hat. Man ärgert sich manchmal über den Gastgeber, gab es auch schon, bei mir gab es eine Serie. Ja, das ist übrigens die einzige Folge, auf die ich wirklich nicht stolz bin. Habe ich aber, glaube ich, schon erwähnt.
Was, Jerusalem?
Jerusalem und Rumänien, das war dieselbe Folge. War ich einfach vielleicht übermüdet, gestresst, was auch immer. Ich war nicht in der, in der Leichtigkeit unterwegs, in der ich so, vielleicht war es auch zu viel Kitchen, vielleicht war es zu viel fremde Küche, zu wenig meine eigene. Auch das gehört, wenn ich jetzt fünf, sechs Wochen nur den Kram anderer nachkoche, dann werde ich irgendwann, ich habe ja ein Ego. Das muss ja auch mal raus.
Und dann solltest du Döner machen.
Und dann hat es nicht gepasst. Und dann habe ich auch ein Essen, was ich manchmal vielleicht, viel zu leichtfertig mal als oberflächlich
abtue. Ich finde es sowieso erstaunlich, wie du das alles schaffst. Also so viele Sendungen zu drehen und immer wieder und immer.
Was macht Kitchen aus? Warum sagst du dazu? Oder nicht ab?
Ich bin da tatsächlich durch Kitchen eigentlich ein bisschen in den Fokus gerückt in den Medien und was ich davor nicht hatte.
Aber.
Ja, ja. Ihr habt mich tatsächlich so ein bisschen in das Mainstream-Publikum gebracht.
Wir sind eine Celebrity.
Celebrity. Und, deswegen habe ich natürlich Kitchen viel zu verdanken.
Ja.
Und deswegen mache ich ja auch weiterhin mit und es macht ja auch Spaß. Also dieser Moment, dass du wirklich eine Box aufmachst und dort ein Gericht siehst, was du dann nachkochen musst, ist einer der schönsten Momente überhaupt. Ja. Also alles andere ist so halt Arbeit. Aha. Aber dieser Moment, wo die Box aufgeht, ist einer der schönsten und schlimmsten Momente.
Weil man Angst hat zu
scheitern.
Und das
ist emotional pur. Das ist Emotion pur. Und das ist das Schöne. Und deswegen mache ich da so gerne mit.
Aber es gibt halt noch ganz, ganz viele schöne Fragen.
Ja, hau mal raus.
Naja, die alle mehr oder minder. Also wie funktioniert der technische Ablauf? Den haben wir, glaube ich, zur Genüge.
Den habt ihr sehr gut wiedergegeben, Tim. Ich bin stolz auf
dich. Eine Frage zum Beispiel. Könntest du dir vorstellen, einen der Gegner mal in meinem Restaurant kochen zu lassen? Muss ich ganz klar sagen, nein.
In deinem Restaurant?
In meinem.
Pullerei.
Weil ich keine Rezepturen habe. Ich habe keine, meine Gerichte variieren immer, bis auf die Bolognese. Und die ist so bekannt, die ist so oft veröffentlicht. Also da, so einfach mache ich es meinen Herausforderern dann doch nicht.
Mhm.
Austragungsorte haben wir, härtester Gegner.
Von dir? Oh, ich hätte einen im Kopf.
Na?
Hier, der ein bisschen zottelig war, der ganz Junge.
Lukas Mraz?
Ja.
Nee, aber was wirklich krass ist, ich tue mich, genauso wie die Spitzenköche gegen mich, tue ich mich schwerer.
Gegen vermeintliche Underdogs.
Ist ja klar. Underdogs. Ist doch klar.
Viel schwerer.
Guck mal, wenn ein Tim Melzer gegen 3-Sterne-Köche antritt oder 1-Sterne,
hat er nichts zu verlieren.
Hat er nichts zu verlieren, weil das sind ja eben die Besten. Und die kochen aber auch eine bestimmte Richtung, wo du weißt, die können vielleicht eben nicht das einfache Gericht kochen. Aber wenn er gegen mich antritt, der Herr Melzer, da muss er wissen, ich kann auch vieles kochen und ich bin ähnlicher Typ, also von der Emotion her und dass wir Sachen gut herausfinden können. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Deswegen, ich würde mich wahrscheinlich genauso schwer tun, gegen ähnlichen Typen wie mich zu kochen, als gegen einen 3-Sterne-Koch. Also wenn es gerade um Gerichte geht, die halt nicht so typisch ihre Richtung ist.
Das Ding ist, ich kann mit Respekt nichts anfangen.
Und kannst du, viel interessanter wäre ja, kannst du was damit anfangen, wenn man keinen Respekt vor dir hat?
Aber das meine ich ja.
Achso, ich dachte, vor dem Gegenüber hast du keinen Respekt.
Nee, ich find's ja ganz geil. Ich bin wie Oliver Kahn. Wenn der ins Stadion gelaufen ist und man hat Bananen nach ihm geworfen, dann hat er gesagt, so, und jetzt halte ich jetzt richtig die Klasse sauber. Ja.
Könnte ich bitte noch eine haben?
Und so bin ich auch so ein bisschen. Also wenn da von vornherein so eine, Hans Neuner hat das mal so schön gesagt, naja, so, ich will ja nicht verlieren, aber ganz ehrlich, wer will schon gegen einen Melzer verlieren?
Oh.
Und das hat mich damals so, aber ich finde, das ist das Schöne. Das ist wirklich das, weil du willst auch wirklich nicht. Und inzwischen lässt sich diese, wer will schon gegen Melzer verlieren, auch auf viele andere Namen irgendwie ausbreiten. Jetzt habe ich es
fertig. Punkt. Es gibt hier eine Frage und vielleicht passt die ganz gut hierher. Wie würde Tim eine Variante von japanischen Ramen kochen, beziehungsweise wie würde die aussehen? Und vielleicht kann Duk dann ja hier jetzt der inoffizielle Juror sein und sagen, macht das Sinn oder nicht. Ich erinnere mich nämlich, du hast bei Kitchen mal Ramen gekocht und verkackt.
Ich habe nochmal, was ist denn das für eine Idioten?
Ja, pass auf, ich weiß noch, da habe ich dich abends in der Bullerei getroffen und da warst du relativ down, weil du sagtest, ich habe die Ramen ganz schön verkackt.
Nee, es war wieder diese Attitüde der jungen Hipster-Restaurants, die mir wirklich manifest auf den Sack geht. Weil ich finde, je mehr man kann, desto weniger muss man zeigen. So, und deshalb zeige ich wenig. Also, weil ich wirklich. Das meine ich anders. Das ist so, man ist ein bisschen großzügiger damit. Weißt du, man das ist auch.
Kann man auch so nennen.
So, das meine ich.
Unvermögen.
Und ich war in Kopenhagen in einer
Ach, warst du im Slurp?
Ja.
Ah,
und eine Rahmen
bei dem Österreicher.
Ja, und die war wirklich geil, aber am Ende des Tages war es Rahmen. Und es ist ein Ding, und das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, dass eine Rahmen eigentlich aus drei Geschmacksebenen besteht, die in einer Schale zusammengefügt werden.
Also fünf Komponenten. Geschmacksebenen, ja.
Wie nennt sich das unten?
Tare.
Tare,
das also ist die Würzsoße.
Das ist sozusagen die Maggi, die das Soja, der Geschmacksverstärker. Tare besteht normal woraus?
Aus Sojasauce meistens, also irgendwas salzhaltiges. Sprich, es kann Sojasauce sein, es kann aber auch Salz sein und Dashi.
Genau. Dann kommt ein Fett drauf.
Erstmal die Brühe.
Erst die Brühe, okay.
Der Stock.
Der ist eigentlich Umami.
Ja, der ist Umami, aber geschmacksneutral. Weil die Würzsoße macht es geschmacksintensiv.
Okay, dann habe ich es jetzt gerade durcheinander gekriegt, weil ich meinte, dass sie die aus Muscheln gekocht haben.
Auch,
aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und das ist für mich Umami pur. Das
ja, kann man auch sagen, ja.
Und dann kommt oben Fett drauf.
Genau.
Das ist die eigentlich drei, eine Rahmen.
Mhm.
In meiner Welt habe ich, also ich habe ähnlich gekocht, ich habe auch die unterschiedlichen Ebenen, aber ich habe alles in einen Topf zusammengegossen und habe es aufgekocht. Es ist ein, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ein himmelweiter Unterschied, ob du diese drei Ebenen wie ein Gin Tonic oder wie ein
Kost oder
in ein Glas übereinander einfüllst oder ob du es einfach in einem großen Kessel hast und nur umfüllst.
Mhm.
Und das war krass, weil ich habe alles war, wo ich sage, ja, in meinem Kopf hat es funktioniert. Und durch das Kochen alleine, zusammen in einem Topf, habe ich es komplett versemmelt. Also, aber das ist ein Wissen, das kannst du nicht schmecken.
Nee.
Das ist ein Wissen, das lernt man dann, dass es so funktioniert. Und ich wusste, dass ich was falsch gemacht habe, aber was bis heute, also jetzt weiß ich es ja.
Der Unterschied zum Beispiel von der Ramen und der Pho ist ja genau das Gegenteil. Also in der Pho kannst du nicht in drei Ebenen aufteilen, sagen, ich mache eine Hühnerbrühe, eine Fischsoße und irgendwie noch ein Öl rein.
Sondern die wird.
Funktioniert nicht.
Die wird verdichtet.
Die wird verdichtet über die Zeit. Und bei Ramen ist tatsächlich so, dass das muss ich auch nochmal herausfinden, woher das stammt, weil. Ich dachte am Anfang, das stammt daher, dass die Leute eben die perfekte Suppe immer gleich haben wollen. Weil wenn du eine Suppe hast, die immer da steht, mit 50 Liter oder 100 Liter, die kondensiert und dann wird der Geschmack irgendwann intensiver. Und bei der Ramen, wie die Japaner so sind, die wollen es halt perfekt haben. Deswegen, dass es alles immer einzeln ist. Aber irgendwie ist dadurch natürlich diese Komplexität, diese Ebenen noch so zu sehen. Und ich tue das gerade. Ich mache ja gerade seit 4 Monaten ein Ramen-Pop-Up, wo ich versuche, die bestmögliche Ramen Berlins oder Deutschlands zu kochen.
Macht ihr die Pasta selber?
Alles selber.
Okay.
Wir machen alles selber. Und der Tim war neulich da, der Rauen, der war völlig hin und weg.
Ne? Okay, dann stellen wir uns jetzt vor, Tim Melzer kommt als Gastkoch dahin, um auf die Frage zurückzukommen, wie würde also die Variante von japanischen Ramen von dir dort als Gastkoch aussehen?
Also habe ich inzwischen genug Erfahrung.
Außer mit Bollo.
Gibt's auch.
Naja, ich würde die Tare machen, eine Grundwürzsoße, je nachdem, wie ich sie wahrnehme als solches, eine Brühe kochen.
Ich glaube, die meinen eher, wie du das persönlich machen willst, ne? Und nicht, wie du es richtig machst.
Naja, wie du es persönlich machen
willst. Also wie nach deinem Geschmackssinn, wie du das gestalten würdest und nicht nach dem, wie es richtig ist.
Also quasi eine im Rahmen deiner Möglichkeiten. Du kannst machen, wie du willst.
Ich verstehe die Frage.
Hier fragt also Nirso Eats, wie würde eine Tim-Variante von japanischen Ramen aussehen?
Also der Geschmack.
Ah, okay.
Also,
okay. Ja, da würde ich italienischer werden.
Ja.
Ich würde eine Tomatenessenz als Basis nehmen, also pürierte Tomaten abhängen lassen, weil ich liebe Tomatenwasser. Ich finde, das ist aus vollreifen Tomaten blank abgehangen. Da ist ein ganz feines Umami schon drin, braucht nur noch ein bisschen Justierung in einen Bereich rein. Ich glaube, ich würde eine Art Krustentier Tare herstellen für mich. Also eine extrem stark reduzierten Krustentierfond, weil ich finde, dass dieses tomatige, frische, salzige des Krustentieres, vielleicht mit Muscheln auch angesetzt, bedingt ein bisschen, vielleicht sogar Miso in dieser Miso-Salzigkeit arbeiten, aber was ganz Meeriges, Jodiges. Dann kommt diese tomatige, frische, süß-sauer-Komponente obendrauf. Und obendrauf Entenfett. Ich finde Entenfett oder Wagyu-Fett, eins von beiden, aber so ein warmes, molliges Fett, was nicht so animalisch ausdampft.
Mhm.
das dazu machen und dann halt Inlay.
Duck? Würdest du damit Werbung machen, dass Gastkoch
Melzer am Start ist? Ich glaube, da war eine Komponente zu viel. Also, da war eine Komponente zu viel und zwar das Miso wahrscheinlich. Ich würde das denn, weil eine Tomatenessenz ist eine sehr feine Geschichte. Eine Krustentier-Tare ist auch sehr fein. Das ist sehr klassisch in der japanischen Ramen. Und das wird oftmals mit einer sehr klaren Brühe angesetzt. Und dann schmeckst du auch die Tomate, du schmeckst das Krustentier.
Ja, unterschätzt mein Zusammensetzen des Geschmacks nicht, weil ich, an Sardellen gedacht habe. Die Salzigkeit. Ja. Das ist bei mir das Miso im Ansatz, die Salzigkeit. Mhm, dieses ganz Klare. Vielleicht weil substituiert damit. Damit
Miso könnte natürlich die Tomate zerstören. Nein,
nicht bei meinen Tomaten. Mhm. Also okay, ich habe ein Bild im Kopf. Okay. So, aber du hast recht damit. Aber nein. Weil ich habe ja ein Bild im Kopf und ich habe ganz klares.
Ja, aber das ist uns auch schon passiert bei unserem Rahmenprojekt, Rinderrahmen zu machen zum Beispiel. Ja. Völlig daneben gegangen, dass wir dachten, Rinderfonds zu kochen und dann Rahmen zu machen. Bisher haben wir es noch nicht hinbekommen.
Aber wirklich, jetzt diesen, wie heißt das hier? Knochenmark obendrauf. Leck mich am Arsch, ist das geil. Da bin ich sofort drin. Schön ausgelassenes Knochenmark. Ja.
Mach doch mal eine.
Geil.
Freunde, die Zeit vergeht hier wie im Flug, wie im Vorflug.
Ja.
Eine ganz kurze Frage hier noch. Mir ist wirklich wichtig, dass unsere Zuhörer mitbekommen, dass wir diese Fragen alle hier auf dem Tisch liegen haben. Tim, du musst das jetzt bezeugen. Wir kommen einfach nur nicht dazu. Fängt man mit Kochen an, wenn man keine Ahnung vom Kochen hat?
Frag guck, der hat so angefangen und macht die ganze Zeit so weiter.
Und macht Big Business damit. Kommt, kurze Antwort darauf und dann gehen wir eigentlich in die Verabschiedung, so lange es mir tut.
Nur mal die Frage, wie fängt man mit Kochen an, wenn man vom Kochen keine Ahnung hat?
Sehr gut.
Genauso wie Duck, wie Tim Melzer, wie Tim Raue, wie jeder Drei-Sterne-Koch dieser Welt. Lernen. Du fängst an und hast keine Ahnung. Und dann lernst du.
Du musst einfach nur offen sein. Du kannst eine Ausbildung machen. Du kannst aber auch in ein Restaurant gehen und dort anfangen zu arbeiten. Egal, wo du arbeitest, auch wenn du als Abwäscher nur anfängst.
Als was?
Als Abwäscher. Mhm. Und dann irgendwann, wenn die Leute sehen, hey, du machst dich als Abwäscher richtig gut, dann fragt der Typ dich, ey, kannst du nicht mal eine Zwiebel schneiden? Und dann geht's immer weiter. Und so ist es bei mir gewesen. Und so ist es auch bei vielen meiner Köche, die bei mir so eine Art Ausbildung gemacht haben, dass sie wirklich vom Abwäscher bis zum Sushi-Koch gekommen sind.
Zwei Dinge. Abwäscher zum Millionär. Ich glaube, wissbegierig, eine Lernfähigkeit und du musst vor allen Dingen, und das glaube ich wirklich, wenn du es professionell machen musst, ohne eins funktioniert's nicht. Jeder, der hier saß, jeder, der bei Kitchen ist, jeder aus unserer Branche ist nochmal verdammt fleißig.
Mhm. Durchhalten.
Es gibt keinen.
Durchhalten vor allem.
Keinen an der Spitze, der faul ist. Niemanden. Und zwar ohne, wenn, egal was, wir können charakterlich manchmal auseinandergehen. Fleißig sind sie alle. Und deshalb mögen wir uns am Ende des Tages auch immer, weil wir wissen, aus welchem Stall wir kommen und was wir dafür getan haben, an die jeweilige Stelle zu kommen. Egal ob drei Sterne, kein Stern, Funky Fish, Sushi-Laden, Bullerei, klein, whatever. Fleiß ist ganz, ganz wichtig.
Fleiß und Respekt vor dem
Lebensmittel.
Ja, und auch vielleicht vor dem Chef, also vor dem Küchenchef, der dir das beibringt. Also ein gewisser Respekt sollte da sein am Anfang, dass du wissbegierig das auch alles aufsaugen kannst. Mhm. Du musst ihn respektieren, dass du das auch aufsaugen kannst. Wenn du ihn nicht respektierst, solltest du gehen. Dann ist es nicht der Richtige.
Ich sag mal so, als ich angefangen habe, war Respekt bei mir nicht gerade in den ersten 10 Worten meines Sprachgebrauchs. Aber
vielleicht ist deswegen das
auch so. Ja, weil du morgens besoffen in die Küche gekocht
hast. Vielleicht hättest du vielleicht sonst Sterne gekocht.
Ich sag jedes Mal wieder, ich habe neu jetzt bei Kitchen wieder eine Aufgabe gehabt, 3 Sterne. Ja. Ich schätze mal, dass ich so, wie ich performt habe, zwischen 6 und 8 Punkten abgefeuert. Das sind auf dem Stand 2 Sterne, Kollege. Und dann sage ich jedes Mal, mein Lieblingsmoment ist, wenn ich sagen kann, jetzt stellt euch mal vor, ich würde mir mal richtig Mühe geben. Mhm. Wo wäre ich dann?
Ja. Dann wärst du dort, Tim.
Das sagen wir immer, die so Talent haben, aber nicht das Durchhaltevermögen.
Tim wäre dann da, wo andere hinwollen.
Oh, das ist jetzt schon spät.
Jetzt tut es mir leid, Tim. Wir haben überhaupt keine Zeit mehr, das Menü meines Lebens durchzunehmen.
Ja, ja.
Ich werde ganz kurz was dazu sagen. Ja. Tim, zuhören.
Ich höre.
Am 16. Februar nächsten Jahres haben wir eine Aufzeichnung. Und das ist die 50. Folge Fide Gastro. Da kann ich dir jetzt schon sagen, da wird ein Feuerwerk abgefackelt.
Wann?
Am 16. Februar. Da wird ein Feuerwerk abgefackelt, da vergeht ihr Heuern und Sehen. An diesem Tag wird übrigens das Menü meines Lebens der oder die Siegerin gekürt. Das bedeutet, heute ist die Heute ist die letzte Folge bei Fiete Gastro, in dem normalerweise das Menü des Lebens vorgelesen wurde. Wir haben jetzt nun leider keine Zeit. Deswegen, liebe Laura Trippmacker und lieber Matthias Schepers, diese Menüs, die von euch beiden eingereicht wurden, wären heute eigentlich hier vorgelesen worden. Wir werden das Social Media mäßig nachholen. Und einer von euch beiden kommt in den Topf. Und dann am 16. Februar in der Jubiläumsfolge von Fiete Gastro wird der oder die Siegerin gekürt. Und dann war es das mit dem Menü meines Lebens. Mhm. Vielen Dank für die Einsendungen. Wir haben über 289.422.316 Einsendungen gehabt. Und wirklich, mein lieber Herr Gesangverein, da war was dabei. Jetzt darfst du was sagen, Tim.
Ich wünsche mir was zu der 50. Folge. Mhm. Und zwar, kannst du nicht irgendwie alle Gäste nochmal anschreiben? Mhm. Und jeder darf mir eine Frage stellen und du hältst einfach nur die Schnauze.
Ja, das ist in Mache.
Das wäre für mich ein Traum einer Jubiläumssendung, wenn du einfach immer die Schnauze hältst.
Ja, das ist in Mache und mir fällt kein geeigneter Konter dazu ein.
Obwohl, heute hast du gut gearbeitet. Ha? Heute war gut.
Ja, genau.
Nee, ernsthaft?
Ja.
Ich fand es anständig.
Ja, anständig. Ja, das ist gut, eine glatte 3.
Ja, ausbaufähig. Wie heißt denn das? Es hat Substanz.
Duck, vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast. Übrigens, die kleine Anekdote muss ich noch erzählen. Wir sponsern unseren Gästen natürlich nicht nur die Anreise, sondern in der Regel auch eine Unterkunft, ein Hotel. Und T ist im Hotel Motel One untergebracht, dachte er. Du bist im Hotel für Jahreszeiten untergebracht. Was glaubst du eigentlich, wo du hier bist?
Keine Ahnung, ich dachte auch so.
Also
so,
wirklich.
Motel One?
Also kein No Offense, so schön heißt gegen das Motel One. Aber du kommst natürlich zu unseren guten Freunden.
Super. Ja. Ich habe mich schon gewundert, weil ich wurde mit einer schönen Audi-Langversion abgeholt und dann muss ich im Motel One schlafen.
Du bist doch hier nicht bei
Hybrid. Ja? Also hier bist hier nicht bei Baywatch Berlin Auto oder gewesen. Sonst wo. Du bist hier bei Fiete Gastro, dem auch millionarischen Podcast mit Tim Melzer.
Ja.
Und da geht's natürlich ins Hotel für Jahreszeiten. Es gibt nur leider keinen Wein, denn Tim hat den Weinkeller leer gekauft.
Habe ich gar nicht. Ich war doch noch nicht da. Ich habe es noch nicht geschafft.
Das sollte ein Witz sein.
Mann, Kakao ist okay.
Gut. Ist nicht der erste, der nicht gelingt. Aber mach ruhig weiter so.
Duck, vielen Dank.
Wenigstens auf eins ist Verlass.
Danke,
auch in diesen kritischen Zeiten. Ja.
T-Duck, vielen Dank, dass du hier bei uns gewesen bist. Das soll es gewesen
eine
sein.
Eine Frage. T-Duck oder No? In welcher Reihenfolge? Und was ist es?
T ist der Mittelname, habe ich mir gesagt.
Ja, deshalb weiß ich ja.
Genau, T ist der Mittelname und man spricht ihn selten aus. Hm? Es gibt natürlich in der Höflichkeitsform, dann würde man vielleicht sagen, Ngo Te Duc. Das ist in Asien immer, dass der Nachname zuerst kommt und dann halt die Zwischenname und dann der Rufname. Aber wenn man sich kennt, dann sagt man einfach nur Duc und fertig.
Aber Te Duc ist falsch oder richtig?
Nö, kann man auch sagen.
Also Ngo Te Duc, Te Duc, Duc.
Ja.
T wäre falsch und No wäre falsch.
Genau, No ist der Nachname.
Ja, okay.
Also kann man natürlich sagen, Melzer, ne? Also, oder ein Rauer oder so.
Das oder sag mal, ey, No.
Es ist quasi ein No-Go.
No-Go.
In
ja,
diesem
No
Sinne,
ist halt witziger.
Ich trinke jetzt ein Penno.
Ich wusste, dass der kommt.
Ja, ich weiß. Ja. Vielen Dank.
Danke.
Tim, schön, dass du da gewesen bist. Wirklich, wirklich. Nächstes Mal darfst du wieder dabei sein.
Ja, das liegt von dir. Danke. Tschüss.
Tschüss.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.